Guten Morgen, Jenny hier. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Und für den Start in die Woche, in diesen wunderschönen Tag, habe ich euch zwei tolle Gespräche mitgebracht. Eines ist mit Frauke Rostalski. Das hatte ich schon vor einiger Zeit geführt, aber ihr wisst ja, wie das hier manchmal so ist in Jennys Podcast. Dinge kommen dazwischen, Gespräche kommen dazwischen. Und dann kommen so tolle Gespräche wie mit Frauke einfach mal unter die Räder. Aber das Tolle an den Gesprächen, die ich führe, ist meistens passen sie genauso gut noch Wochen später in aktuelle politische, gesellschaftliche Debatten oder Entwicklungen. Und so ist das mit Fraukes Buch zur vulnerablen Gesellschaft ebenso. Und deswegen bringe ich euch das Gespräch heute erst. Aber in Kombination mit dem Gespräch, das ich mit Armin Nasehi geführt habe über sein neuestes Buch, Die Kritik der großen Geste, anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken. Das ist ebenfalls wie das von Frauke im CH Beck Verlag erschienen, dort für 18 Euro zu erstehen. Das Buch von Frauke habe ich bei der Buchmesse in Leipzig entdeckt, dort für 16 Euro gekauft, mit Unterschrift, also signiert, und habe dann festgestellt, dass ich das Buch samt einem Beutel und anderen Büchern dort verloren habe. Ich hatte eine leichte Panik, weil ich dachte, ich habe noch Technik drin gelassen, aber Gott sei Dank hat sich die Technik alles angefunden, nur die Bücher und der Beutel nicht mehr. Nicht so schlimm. Der CH Beck Verlag hat mir ein zweites Buch von Frauke geschickt und dann hatte ich nur die Signatur verloren. Aber das passiert mir auch manchmal, dass ich mir Bücher kaufe, die, von denen ich denke, das könnte interessant sein. Von dem von Frauke habe ich was ganz Bestimmtes erwartet und bin dann positiv überrascht worden, dass es doch ganz anders war. Also ich habe so eine soziologische Abhandlung erwartet und das war es dann nicht. Wahrscheinlich auch, wenn man den Autor oder die Autorin nicht kennt, dann denkt man aufgrund des Titels an eine bestimmte Sache. Oder hat bestimmte Erwartungen und dann schlägt man es auf und man liest es und ist nicht enttäuscht, sondern positiv überrascht, weil es doch andere Denkanstöße gibt als die, die man selber erwartet hat. Und das ist, um ehrlich zu sein, das Allerbeste an einem Buch. Ja? Wenn du es mit einer bestimmten Erwartung kaufst, diese Erwartung nicht eintrifft und es dir dann andere Denkanstöße gibt. Und das hatte ich mit dem Buch von Frauke absolut. Deswegen möchte ich es hier wirklich nochmal herzlichst empfehlen. Nicht, weil der Verlag es mir sozusagen zugeschickt hat, sondern weil ich es wirklich mir selber gekauft habe mit einer bestimmten Erwartung und dachte, das passt jetzt so gut in meine Argumentation. Und dann war das gar nicht so. Und dann hat es mich auf eine andere Art und Weise zum Nachdenken gebracht. Also Gespräch mit Frauke jetzt hören und danach das Buch lesen, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und an der Stelle noch eine Entschuldigung. Ich schaffe es heute nicht, einen Monolog zu halten über die Vorgänge in Bangladesch. Ich habe mir einen Stapel an Informationen dazu geholt und habe es nicht geschafft, es ordnungsgemäß durchzuarbeiten. Ich werde aber nächste Woche definitiv einen Monolog dazu halten, weil Bangladesch ist wirklich, also mir fehlen noch ein bisschen die Worte. Es ist überraschend, es ist positiv, es macht ein bisschen Angst um die Zukunft des Landes und es hat eine unglaubliche Vergangenheit. Ja? Also wenn man sich mit Bangladesch ein bisschen geschichtlich beschäftigt und in die 70er, 60er Jahre zurückgeht, hui, holla die Waldfee. Ja, also samt Genozid, samt drohender Dritter Weltkrieg, weil die USA auf der Seite der Machthaber standen und unbedingt diejenigen unterstützen wollten, die den Genozid durchgeführt haben. Also auch da gibt es bestimmte Parallelen, die sich wirklich durch die Geschichte auch der USA ziehen. Und wirklich ein faszinierendes Land mit so viel Potenzial. Also 170 Millionen Menschen auf einem Stückchen Land, das nur 40% so groß ist wie die Bundesrepublik. Und in der Bundesrepublik leben nur 80 Millionen Menschen. Absoluter Wahnsinn. Und deswegen, weil ich möchte es wirklich super gut vorbereiten in dem Fall und habe meinen Haufen an Informationen noch nicht durchgearbeitet, Das liegt daran, wenn ich in der Woche Gespräche führe, es unmöglich ist, noch weitere Lesarbeit sozusagen und Vorbereitungsarbeit zu machen, weil die Bücher einen schon voll in Anspruch nehmen. Also an der Stelle Entschuldigung, ich hatte nämlich jemanden versprochen, dass ich es heute mache und ich schaffe es heute nicht. Aber nächste Woche ganz, ganz bestimmt. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Frauke und der vulnerablen Gesellschaft und Armin und der Kritik an der großen Geste. Und bevor wir dazu kommen, noch ein kurzer Abstecher in den neuen Superpack, denn der muss gefüllt werden. Korrekt, Stephen Colbert. Jeder kann ein Superpack sein und jeder kann im Einmischen Superpack sein. Das ist die Auflistung der Unterstützerinnen des letzten Monats. Und wenn ich UnterstützerInnen sage, dann meine ich Unterstützer und Unterstützerinnen. Ich hatte da einen Kommentar. Also herzlichen Dank erstmal an Stefan für 5 Euro. Danke an Tobias. Danke an einen zweiten Stefan für 5,55 Euro. Diese Schnapszahlen immer. Danke an Robert, danke an Andreas für 7,77 Euro. Danke und liebe Grüße an Edith mit 20,36 Euro. Zweite Spitzenreiterin diesen Monat. Erkläre ich nachher, warum das so ist. Danke an Harald für 11,11 Euro. Danke an Ingo. Danke an Dominik für 5 Euro. Danke an Anonym. Danke an Marvin für 10 Euro. Danke Kai für 5 Euro. Danke an die regelmäßige Familien-Podcast-Unterstützung von Lydia, Linda und Robert in Höhe von 10 Euro. Danke an Ingmar für 15 Euro. Danke an Anonym, der heute der absolute Spitzenreiter ist, denn er hat 100 Euro im letzten Monat gespendet und wollte nicht genannt werden. Weiß nicht ganz warum, aber ich habe mit Anonym kommuniziert und habe ihm schon gesagt, dass ich diese 100 Euro in Dinge investiert habe, die jetzt nicht zwangsweise Bücher waren, sondern ich habe mir mal wirklich was Schönes davon gekauft und mit der Familie geteilt. Also Grüße an dich und du weißt, wovon ich rede. Danke an Carsten für das Urlaubsgeld, das ich von ihm bekam, in Höhe von 17,65 Euro. Habe ich mich sehr, sehr gefreut. Carsten ist hier ein Spender der ersten Stunde und ich freue mich immer, wenn du mir schreibst, auch wenn ich nicht immer Zeit habe, gleich zu antworten oder so. Aber Carsten, wir verstehen uns. Danke an Thomas für zweimal Pi, was 6,28 Euro ist. Dann danke an Frank, Linus und Rainer für eure Unterstützung. Und natürlich, last but not least, danke an die Steady-Unterstützung diesen Monat sind das Sven, Zayo, Daniel, Rudi, der Puppe, der beste Puppe, den es gibt, Kaiserin Fleischner, Joachim, Agathe und natürlich der wunderbare Klaus Badenhagen, der einen wunderbaren Podcast zum Thema Taiwan macht, den ihr ja hoffentlich alle abonniert und hört, und der ein super tolles Buch rausgebracht hat über Taiwan, das ich hoffentlich mit ihm hier noch besprechen werde, aber es liegt an mir. Ich habe noch keine vernünftige Terminvereinbarung gefunden. Und das liegt hauptsächlich darin, dass Landtagswahlen sind. Es ist viel zu tun. Aber ich werde Klaus sicherlich hier nochmal in den Podcast holen. Es ist immer toll, wenn er da ist. Also ich rede unglaublich ge gerne mit Klaus über Taiwan und die Insel ist also aktuell sehr, sehr wichtig, wahrscheinlich in der Zukunft auch sehr, sehr wichtig. Es ist eine Insel an der Frontlinie sozusagen des nächsten großen Kalten Krieges und der wird sicherlich ziemlich bald ziemlich heiß werden zwischen den USA und China. Und aufgrund der Tatsache, welche technologische Abhängigkeit die ganze Welt von Taiwan und seiner Chipproduktion hat, die wichtigste Insel der Welt. Wirklich. Also liebe Grüße an Klaus und hier schon mal Empfehlung, sein Buch absolut zu lesen und sich sehr, sehr viel mehr mit Taiwan zu beschäftigen. Gerne alle Folgen, die ich mit Klaus gemacht habe, zum Thema Taiwan nachhören. Und jetzt voll rein in die heutige Folge und die zwei Gespräche, die ich euch mitgebracht habe. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute eine wundervolle Gästin, die Frauke Rostalski. Sie ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie, Wirtschaftsrecht, Medizinstrafrecht und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Seit 2020 ist sie zudem Mitglied des Deutschen Ethikrates und dort sind ihre Schwerpunkte rechtliche und ethische Fragen der Fortschritte im Bereich der Medizin und der Biologietechnologie, Herausforderungen der digitalen Transformation für Recht und Ethik und aktuelle rechtliche und ethische Fragen im Umgang mit der Pandemie. Freut mich, Frauke.
Dankeschön für die Einladung.
Und heute mache ich mal was, was ich sonst nicht tue, nämlich die Hörerfrage vorziehen. Denn
Okay.
ich frage meine Hörer immer, habt ihr Fragen an meine Gäste? Und ein Gast hat tatsächlich eine Frage gehabt zu deiner Tätigkeit, vor allem im Ethikrat. Und das ziehe ich jetzt einfach mal vor, weil wir wollen ja eigentlich über dein Buch sprechen. Also, Wisselbumpf, das ist ein Twitter-Handle, nicht drüber wundern. Also weniger zum Buch, aber trotz aller bisherigen Darstellungen habe ich bis heute nicht verstanden, nachvollziehen können, wie der Rat, also Ethikrat, zu einem Urteil kommt. XY wäre ethisch oder nicht. Woher speist sich das? Also wie kommt der Ethikrat zu der Einschätzung, dass etwas ethisch oder nicht ethisch ist, ist hier die Frage des Hörers.
Dazu könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Wir haben es uns während unserer Ratsperiode gegönnt, eine Sitzung, also eine komplette 2 Tage dazu zu verbringen oder damit zu verbringen, uns gegenseitig unsere Verständnisse von Ethik zu erklären. Denn es gibt für mich als Juristin ja schön ist ein Recht, aber es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was ethisch ist. Und das hängt mit der jeweiligen Konzeption zusammen, die man eben ja, der Ethik zugrunde legt. Das heißt also, wie kommt der Ethikrat zu seinen Ergebnissen?
Wie kommt der Ethikrat zur Ethik?
Genau, wie kommt der Ethikrat zur Ethik über seine Mitglieder, die dann unterschiedliche, mitunter unterschiedliche Ethikvorstellungen haben, aber dann glücklicherweise doch in einigen Bereichen oder in vielen häufig ähnlich denken, um auf der Basis dieses Ethikverständnisses dann ethische Maßstäbe oder ethische Leitlinien vorstellen zu können. Aber das ist natürlich nicht die Ethik, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, über die eine oder andere Frage nachzudenken. Und insofern ist es ja auch nicht mit Gottes Wort zu vergleichen, wenn der Deutsche Ethikrat seine Empfehlungen herausgibt, sondern es ist eben eine Stimme im ethischen Diskurs, die genauso viel wert ist wie jede andere.
Ich bleibe jetzt trotzdem mal kurz dabei, weil das wirklich interessant ist und du die Erste bist, die ich so spreche, die im Ethikrat ist. Seit 2020 im Ethikrat, wie haben sich die letzten 4 Jahre so als Mitglied des Ethikrates gestaltet? Schwierig?
Als Auf und Ab würde ich sagen. Wir sind ja direkt gestartet in die Pandemie. Das ging schon, ja, das ging schon damit los, dass es schwierig war, sich am Anfang überhaupt zu treffen, was natürlich kompliziert ist, wenn so ein Gremium neu zusammengesetzt wird und man sich nicht kennt, ne? Und dann gleich mit wirklich schwierigen Fragen beauftragt wurde, seitens der Bundesregierung. Also Fragen, die die Pandemie betrafen. Wir haben ja sehr viele Stellungnahmen oder auch Empfehlungen abgegeben zum Thema Pandemie im weiteren oder engeren Sinne. Und das waren natürlich streitbare Themen und es ist ganz klar, dass sich in unserem Ethikrat die Debatten abgespielt haben, wie sie auch in der Gesellschaft stattgefunden haben. Also es war auch dort natürlich in gewissem Umfang, viel darf ich ja nicht erzählen, die Geschäftsordnung verbietet mir das ja, polarisiert, ja. Natürlich hat da jeder unterschiedliche Positionen gehabt und natürlich gab es auch Dissens. Und all das, was sich eben in Deutschland abgespielt hat, hat sich in der kleinen Kapsel auch im Ethikrat abgespielt, würde ich behaupten. Aber zum Glück sind wir am Ende dann doch zumeist dazu gekommen, dass wir wenigstens ein Ergebnis produzieren konnten. Und manchmal waren die Ergebnisse ja auch gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie unterschiedliche Positionen zu Wort haben kommen lassen. Und also diese Stellungnahmen fand ich dann besonders gut.
Also am Ende des Tages ein Kompromiss.
Am Ende des Tages ein Kompromiss, ganz genau. Und als die Pandemie vorbei war, haben wir uns natürlich auch immer noch weiteren spannenden Themen gewidmet. Aber aus meiner Perspektive wurde es dann, was die Atmosphäre im Ethikrat angeht, auch etwas ruhiger. Ja, dann konnte man auch wieder ein bisschen mehr dem Kerngeschäft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sich widmen, was ja nicht dieses schnelle Arbeiten ist, sondern eigentlich eher vertieft sich einem Thema widmen, auch mal den langen Ball spielen und sich viel Zeit lassen. Und das hat dem Rat dann, finde ich, auch atmosphärisch wieder sehr gut getan. Deswegen würde ich sagen, ein Auf und Ab. Oder ein Ab und Auf.
Was vielleicht ganz gut ist für den Ethikrat, er steht ja vor, also wenn wir uns angucken, vor welchen Aufgaben nicht nur die deutsche Gesellschaft, sondern die Menschheit an sich steht, wie zum Beispiel Klimawandel oder die KI, also alles, was auch mit der Transformation der Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten zu tun hat. Das wird euch sicherlich einiges beschäftigen, ja. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass es bei euch ein bisschen ruhiger geworden ist. Sag mir das mal, glaubst du auch in der Gesellschaft ist es mittlerweile ein bisschen ruhiger geworden?
Ja, das kommen wir so ein bisschen zu dem Thema meines Buchs. Leider würde ich sagen, nein. Ich habe das Gefühl, dass sich vor allen Dingen während der Pandemie, sicherlich gab es schon vorher entsprechende Anzeichen in der Gesellschaft und auch Entwicklung, aber die Pandemie hat wie ein Brandbeschleuniger gewirkt, was die Polarisierung angeht, also die Art und Weise, wie man sich in Lager eingeordnet hat und dann auch aus diesen Lagern heraus mit anderen umgegangen ist. Also weg von konstruktiven Debatten hin zu Unsachlichkeiten. Ich finde, da war die Pandemie ein sehr schönes Beispiel, und zwar in beide Richtungen. Also ich würde nicht behaupten, dass die eine Gruppe da weniger vom Leder gezogen hat als die andere. Und mein Eindruck ist, dass das unmittelbar weitergegangen ist, als wir dann in die Ukraine-Kriegssituation hineinkamen. Mein Beispiel im Buch ist ja der erste offene Brief damals, vor einem Jahr, als es da um die Frage ging, ob man schwere Waffen liefern soll an die Ukraine. Und da haben sich ja so ein paar Prominente und Intellektuelle zusammengetan und einen Brief an Olaf Scholz verfasst, einen offenen, und gesagt, sie haben Zweifel, ob das eine gute Entwicklung ist und ob man da nicht vielleicht zurückhaltender sein soll, und haben von einem Atomkrieg gewarnt. Und die Reaktion damals, gerade auch in den Medien, war nicht etwa konstruktiv auf die Argumente einzugehen, sondern ganz schnell ad personam Unsachlichkeiten. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, dass diese Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, dieses polarisierte, aufgeregte, das wir in der Pandemie angenommen haben, unmittelbar weitergeht. Und das lässt sich in anderen Debatten auch zeigen. Also Klimadebatte, die Klimaaktivisten, die sich auf den Straßen festkleben, die ja Straftaten begehen, die Straftat als Akt der Kommunikation, das muss man sich ja auch mal eben vorstellen, wenn man das Ganze im Diskurs denkt und jetzt feststellt, dass Straftaten ein Teil des Diskurses geworden sind und manche das eben als legitimen Anteil eines Diskurses sieht. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, können wir auch streiten, gerne drüber. Ich finde es problematisch. Oder die eben auch sagen, die Aktivisten von der letzten Generation, es ist keine Zeit mehr zu reden. Ja, da ist ja auch diese ganze Aufgeregtheit, diese ganze Spannung drin. Und auf der anderen Seite eben auch Menschen, die nicht mehr in Ruhe sprechen können, wenn sie an das Wort Wärmepumpe denken. Ja, also das spielt sich ja auf beiden Seiten der Gesellschaft irgendwo ab. Ja, gesamtgesellschaftliches Phänomen, diese Unruhe, diese Polarisierung und auch Unsachlichkeit in den Diskursen. Ich finde, es ist nicht besser geworden.
Ich habe hier noch das Buch von Anton Jäger zu stehen, Hyperpolitik. Er ist so gefragt, ich habe ihn noch nicht in den Podcast bekommen, aber einiges von dem, was du jetzt angesprochen hast, ist auch bei ihm Thema. Es ist, ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt. Auch ich habe das ja festgestellt, seit Corona ist die Emotionalität, was politische Fragen angeht, durch die Decke gegangen. Also alles wird zu einer Schicksalsfrage gemacht. Alles wird zu einer persönlichen Identitätsfrage gemacht. Ja, wie wir zum Beispiel Gendersprache auch im öffentlichen Dienst benutzen. Tun wir es nicht? Ich persönlich habe dafür keine Präferenzen. Also mir ist das rechtlich egal. Aber die Tatsache, wie darüber gesprochen wird, finde ich ein bisschen überdramatisierend. Ja. Und aber auch auf beiden Seiten, ja. Also es drehen Leute durch, wenn man es benutzt, es drehen Leute durch, wenn man es nicht benutzt. Und ich denke immer, kommt doch mal alle ein bisschen runter. Wir wollen doch hier alle noch miteinander vernünftig leben. Und
Genau.
also das habe ich auch schon festgestellt, und da kommen wir auch noch gleich zu deinem Buch, dass das auch sehr schön analysiert. Und worauf ich noch eingehen will, diese Protestkultur. Also ich hatte in einer meiner letzten Folgen auch jemanden, der hat zum Thema Protest geschrieben. Also historisch gesehen haben wir öfters mal Protestaktionen gehabt oder Protestgesellschaften sozusagen, die sich durchaus den Part mit es ist strafbar zum Teil ihres Protests gemacht haben. Also zum Beispiel die Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, die für das Wahlrecht eingetreten sind. Auch da gab es öfters mal Verletzung des herrschenden rechtlichen Strafgesetzes, ja. Also insofern, solange, also ich finde, ja, das ist strafbar, was da teilweise gemacht wird, aber dann werden sie dafür halt auch bestraft. Und solange keiner dabei verletzt wird, finde ich, ist es noch im Rahmen dessen, was eine demokratische Gesellschaft und Kultur aushalten sollte. Oder siehst du das anders?
Also, das
Du bist ja die
Straftaten,
Rechtsexpertin auch.
genau, die Strafrechtsexpertin sogar. Insofern, was das Thema angeht, vielleicht wirklich die gute Ansprechpartnerin, hoffe ich jedenfalls. Ich habe da gar keine Zweifel dran, dass Proteste schon immer in gewissem Umfang von Straftat begleitet waren. Ja, wir, also die klassischen, nicht ganz so weit zurückliegenden Entscheidungen auch vom Bundesverfassungsgericht gehen ja noch zu diesen Castortransporten, ja, wo es eben um die Frage ging, wenn Leute sich da irgendwo auf die Schienen setzen und so weiter. Das ist eigentlich eine ähnliche Situation wie jetzt gerade auch. Ich finde auch, dass wir in einer Demokratie auch hiermit umgehen können müssen. Ja, das sind dann Straftaten und die werden auch entsprechend geahndet, wie du das auch sagst. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man, wenn man über Diskurs redet, was wir ja gerade getan haben, es ja doch bemerkenswert ist zu sehen, dass die Begehung von Straftaten um sich greift, jetzt gerade wieder im Diskurs. Also es ist jetzt gerade wieder an so einem Punkt angekommen sind, in dem es Teile der Bevölkerung gibt, die sagen, ich nutze das gezielt als Kommunikationsmittel. Und das finde ich dann schon etwas, worauf man dann auch durchaus wieder den Blick lenken kann, wenn wir ohnehin darüber sprechen, dass unsere Gesellschaft ja immer mehr ja kommunikativ auseinanderdriftet.
Ich bin wieder total übers Ziel hinausgeschossen, weil ich habe noch gar nicht erwähnt, wie dein Buch heißt. Die vulnerable Gesellschaft, die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit, erschienen im CH Beck Verlag. Dort für 16 € zu erstehen in der analogen Form. Ich hatte mir tatsächlich ein signiertes Exemplar auf der Leipziger Buchmesse gekauft und ich habe es verloren während meines Umzugs. Deswegen hat der Verlag mir freundlicherweise ein neues Exemplar geschickt, das nicht signiert ist.
Schade.
Ja, also mich hat vor allem dieser Titel angesprochen und ich war dann überrascht über den Inhalt. Ja, also das, manchmal nehme ich so Bücher mit und denke mir, oh, das könnte interessant sein, wovon ich, also ich habe etwas erwartet zum Thema soziologische Analyse. Was ich gekriegt habe, ist auch ein bisschen ein Blick auf das Rechtssystem in Deutschland, was ich super interessant fand, ja. Und bevor wir vor allem auf den Part kommen, der mich sehr, sehr interessiert hat, nämlich diese Diskursvulnerabilität, über die wir jetzt schon ansatzweise gesprochen haben, nochmal einen Schritt zurück. Also, was ist denn diese vulnerable Gesellschaft? Wer gehört dazu und wer nicht?
Genau. Jetzt einmal von Anfang an. Ich glaube, es ist eine gute Herangehensweise, also erstmal zu klären, was ist das, was meint man eigentlich mit vulnerable Gesellschaft? Was ich damit meine, vielleicht auch erstmal zu einem Vulnerabilitätsbegriff, ist eine besondere Verletzlichkeit, ein Begriff, der ja eine gewisse Konjunktur erlebt hat während der Pandemie. Aus verschiedenen Wissenschaften kennen wir den ja eigentlich schon ganz lange, ja, also zum Beispiel aus der Philosophie, aber eben auch aus der Psychologie. Und in der breiten Öffentlichkeit wurde es aber zum Modebegriff im Verlauf der Pandemie über diese vulnerablen Gruppen, die besonders durch das Virus in ihrer Gesundheit, ihrer Krankheit angegriffen waren. Und was mir dann aufgefallen ist im weiteren Verlauf war, dass der Begriff nicht weggegangen ist mit der Pandemie, sondern um sich griff. Und immer mehr Phänomene und auch Gruppen in unserer Lebenswirklichkeit beschreibt, bis hin zu Dingen wie der kritischen Infrastruktur. Also man kann mittlerweile über vieles lesen, dass es vulnerabel ist, was ich bemerkenswert fand als Juristin, denn Während der Pandemie ist mir schon aufgefallen, dass diese Zuschreibung von Vulnerabilität mit einem starken normativen Anspruch verbunden wurde. Da ließ sich also feststellen, dass es nicht nur um eine Beschreibung von Menschen ging, also diese Eigenschaft, besonders virusgefährdet zu sein oder durch das Virus gefährdet zu sein, sondern dass damit auch ein rechtlicher Anspruch einherging, nämlich diese Personen müssen durch das Recht besonders geschützt werden. Immer wenn wir bestimmte Personen schützen, führt das aber zu Freiheitseinbußen auf irgendeiner anderen Seite. Ja. Und daher für mich der Moment, in dem ich dachte, oh, das lohnt, als Juristin da mal genauer hinzuschauen. Vor allen Dingen jetzt, wenn auch der Begriff zum Modewort wird und in ganz verschiedenen Lebensbereichen auftaucht. Und siehe da, und das ist eben Kern meiner Ausarbeitung in meinem Buch, unsere Rechtsentwicklung hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert und das ist meine Analyse deshalb, weil wir als Gesellschaft immer mehr Rücksicht nehmen auf Verletzlichkeiten, weil wir bestimmte Verletzlichkeiten ernster nehmen, weil wir sensibler geworden sind. Deswegen lässt sich in einer Breite von verschiedenen Rechtsentwicklungen aufzeigen, dass es da einen Shift gegeben hat hin zu mehr Rücksichtnahme auf Vulnerabilität. Und damit um den Preis von Freiheiten. Das erstmal als Beschreibung. Und das ist eine vulnerable Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die sagt, wir sind sensibel gegenüber Verletzlichkeiten, wir wollen verletzliche Menschen besonders gut durch das Recht schützen und also auch den Staat in die Verantwortung nimmt und sagt, der Staat hat zu schützen. Man könnte ja auch sagen, da ist jemand verletzlich, okay, da ist ein Risiko, aber es ist seine eigene Angelegenheit, Selbstverantwortung. Aber so ist nicht die vulnerable Gesellschaft, die sagt, der Staat muss jetzt besonders in die Bresche springen.
Was ich in dieser Diskussion auch oft höre, ist zum Beispiel, nicht nur Personen sind vulnerabel, nicht nur Infrastruktur ist vulnerabel, sondern der Staat an sich ist vulnerabel. Die Demokratie ist vulnerabel. Sie muss resilient werden. Und was ich mir dann vorstelle, ist, dass ein Objekt wie der Staat und die Demokratie, die an sich ja ein Gewaltmonopol haben, also es gibt nichts Stärkeres als das Subjektstaat, ja, gegen den muss man eigentlich als Einzelbürger geschützt werden, dafür hat das Grundgesetz. Und in dieser Diskussion wird das Objekt der Schwäche völlig umgedreht. Kannst du das vielleicht auch im Rechtssystem mittlerweile beobachten, in der Gesetzgebung, dass man ein Objekt, das eigentlich sehr, sehr stark ist und egal welcher Polykrise wir hier unterliegen, es immer noch sein. Also der Staat ist stark, ja. Also darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Er wird aber schwach dargestellt. Und ich finde, das führt zu solchen Entwicklungen, die einen Angriff teilweise schon darstellen auf Freiheiten von Bürgern.
Genau. Also die Perspektive, die ich ja in den Fokus rücke in meinem Buch, ist die, dass wir bestimmte Bürgerinnen und Bürger als besonders verletzlich begreifen und dann der Staat
Ich weiß, ich
eingreift,
gehe hier
um
etwas
genau.
über
Nee,
dein
nee, ist
Buch
auch vollkommen
hinaus.
in Ordnung. Und man kann aber natürlich diese Beobachtung in Teilen auch sehen, wenn man auf Universalinteressen blickt. Und so ein Universalinteresse ist also etwa die Demokratie. Ja, die Demokratie ist in Gefahr, wie wir hören, weil es immer mehr Menschen gibt, die sich von der Demokratie abwenden. Und nicht zuletzt deshalb, ich plädiere auch ganz stark in dem Buch für Demokratie, weil man tatsächlich bestimmte Strömungen in der Gesellschaft erkennen kann, die da vielleicht auch den Glauben verloren haben, dass die Demokratie eine gute Lösung wäre, was ein Glauben, den ich niemals teilen würde. Aber nichtsdestotrotz kann man hier einen ähnlichen Effekt sehen. Man hört, ach, da ist Vulnerabilität auf Seiten der Demokratie, also müssen wir bestimmte Schutzmechanismen in Gang bringen. Und die laufen immer alle auf dasselbe hinaus. Und deswegen habe ich vorhin noch mal kurz den Bogen geschlagen zu der Vulnerabilität des Einzelnen. Ob nun nämlich der Staat vulnerabel ist oder der Einzelne, es läuft immer darauf hinaus, dass die Reaktion ist, dass der Staat stärker wird. Dass er also mehr Eingriffsbefugnisse bekommt, dass neue Gesetze gemacht werden, die alle zu einer Machtausdehnung auf Seiten des Staates führen. Also der gewinnt immer.
Jetzt muss ich ja schon sagen, an sich finde ich ja einen starken Staat nicht schlecht. Ja, also so grundsätzlich sorgt ein stabiler, starker Staat dafür, dass alle in gewisser Weise auch ihre Freiheiten ausleben können. Ja. Also nehmen wir zum Beispiel einen Staat wie Russland. Der ist ein autoritärer Staat, ein sehr, sehr starker Staat in gewisser Weise, aber auf anderen Ebenen, weil ich habe ja noch das Buch zu stehen von Julian Hans, Kinder der Gewalt. An anderen Ebenen lässt er absolute Schwächen erkennen, was dazu führt, dass die Freiheit der einzelnen Personen praktisch nicht existiert, weil sie unter Gewalt und Kriminalität leiden, wo der Staat dann überhaupt nicht eingreift, ja, wo er absolut Schwäche zeigt. Deswegen an sich ist starker Staat ja nicht schlecht. Aber es ist immer halt auch diese Aushandlungs-Verteilungskampffrage.
Ja,
Ja.
vielleicht darf ich da nochmal einhaken. Ich finde, die Rede vom starken Staat bringt den Punkt nicht richtig raus, den du, glaube ich, ansprechen wolltest. Weil ich würde schon sagen, dass der russische Staat ein starker Staat ist, würde jetzt aber nicht behaupten, dass das Stärke im Sinne von positiver Stärke
Nein,
wäre.
absolut nicht.
Genau, nee, so habe ich dich auch nicht verstanden. Nur ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns auch diesen rechtstheoretischen Zusammenhang nochmal klar machen oder auch staatstheoretischen. Dass es natürlich die Funktion des Staates ist, Schwache zu schützen. Ja, also wenn wir uns eine staatenlose Gesellschaft vorstellen, den sogenannten Naturzustand, wie Thomas Hobbes das etwa genannt hat, dann ist das ja ein regelloser Zustand, wo man letztlich immer Angst haben muss vor der Gewalt des Stärkeren. Ne? Und dann leben alle in Misstrauen und theoretisch hätten sie alle Freiheiten, aber sie können sie nicht ausleben. Und deswegen kommen wir ja zum Staat zusammen und müssen also einem Dritten einen bestimmten Umfang an Macht geben, damit der dafür sorgen kann, dass die gemeinsamen Regeln, die wir uns geben, auch eingehalten werden. Also das ist originäre Funktion des Staates.
Also
Gleichzeitig ist es aber auch
vielleicht,
wichtig.
vielleicht im Detail. Der starke Staat, den ich mir vorstelle, ist ein starker, gerechter Staat. Ja? Der die Freiheiten, auch wenn sie in einem Verteilungskampf sind, wenigstens einigermaßen gerecht verteilt. Der russische starke Staat ist ein ungerechter Staat, weil er die starken Teile der Gesellschaft schützt und deren Freiheiten ermöglicht und die Schwachen aber völlig, einer Unfreiheit überlässt.
Und um vielleicht diese Gerechtigkeit noch ein bisschen näher auszuformen, ich glaube, das Schlüsselwort ist insbesondere die Gewaltenteilung. Eine Gewaltenteilung, die in diesem totalitären System eben nicht mehr funktioniert. Und die allerdings in einem, wie ich finde, also im echten starken Staat eben gerade die Garantie dafür ist, dass eben Recht eingehalten wird, dass Gerechtigkeit herrscht. In der Demokratie, also demokratischer Staat, eine demokratische Regelung, die eben auch genau dafür sorgt, dass im Wege von Aushandlungsprozessen unter Berücksichtigung von Minderheitenschutz, denn Demokratie darf ja nicht eben nur das Recht der Stärkeren oder der Mehrheit sein, sondern es gibt eben Minderheitenschutz, der gehört originär dazu, also in einem Verfassungsstaat. Das stelle ich mir unter einem starken Staat im eigentlichen Sinne zu. Also nicht bloße Gewalt, Stärke nicht im Sinne von Gewalt, sondern im Sinne von kontrollierter Gewalt.
In gewisser Weise lese ich dein Buch auch ein wenig als Kritik, dass man die vulnerable Gesellschaft nimmt und über das Rechtssystem aber dann Freiheiten eingrenzt. Aber ist es an sich nicht auch eine gute Entwicklung, dass die Gesellschaft erkannt hat, dass es vulnerable Gruppen gibt, die mehr Schutz brauchen?
Hier ist es mir immer unheimlich wichtig, dass man differenziert. Ich werde das häufiger gefragt, denn tatsächlich beschäftige ich mich mit meinem Buch ja mit vielen Beispielen, wo Vulnerabilität dazu geführt hat, dass Freiheit eingeschränkt wird. Und dann gerät man schnell in die Situation, sich rechtfertigen zu müssen, weil ich vermeintlich was dagegen hätte. Ja, und so ist es aber nicht. Also für mich geht es in erster Linie darum, aufzuzeigen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Denn ich finde, wir müssen als Gesellschaft darüber nachdenken. Wir müssen darüber sprechen, wenn sich unser Recht entwickelt und es so ein tiefer liegendes Motiv dahinter gibt, nämlich Vulnerabilität, finde ich, müssen wir das, und das ist meine Absicht mit der Publikation, aufs Tapet heben und auch sagen, das ist der Grund und in welchem Umfang wollen wir das? Und dann, finde ich, müssen wir aber von Fall zu Fall schauen. Nehmen wir ein Beispiel. Etwa die Ausdehnung der Sexualstraftaten. Ich denke an 177 StGB, also sexueller Missbrauch, Vergewaltigung. Hier wurde ja die sogenannte Nein heißt Nein-Regelung eingeführt und damit der Tatbestand ausgedehnt. Also mehr Freiheit genommen, mehr Sicherheit geschaffen. Ich persönlich empfinde das als großen Fortschritt unserer Rechtsordnung und würde deshalb nicht sagen, dass jedes Eingehen, also jedes gesetzliche Eingehen auf Vulnerabilität falsch ist, sondern wir müssen eben von Fall zu Fall schauen, ob es eine gute Entwicklung ist.
Jetzt hast du ein sehr schönes Beispiel genannt. Also jeder Eingriff eines Staates über die Rechtsordnung in die Freiheit der Bürger bedeutet auch in gewisser Weise auf einer anderen Ebene weniger Freiheiten für Bürger.
Ganz klar.
Und wie gestalten wir diesen Aushandlungsprozess von Einzelfall zu Einzelfall? Also wir können ja nicht sagen, immer ist dieser Eingriff gut, sondern wie du es gerade ausgeführt hast, wir sollten auch darüber nachdenken, dass in bestimmten Fällen das auch negative Auswirkungen haben kann. Also wie gestalten wir diesen Aushandlungsprozess in einer, dazu kommen wir gleich, in einer Gesellschaft, die mittlerweile doch unter Diskursproblemen leidet?
Genau, also damit ist das Stichwort ja schon genannt, nämlich Diskurs, nicht Problem, sondern erstmal Diskurs. Also in einer freiheitlichen Demokratie funktioniert ja alles über die Aushandlungsprozesse. Die sind erstmal zivilgesellschaftlich, also was wir hier gerade miteinander tun oder eben Verbände, Gruppen, die sich miteinander treffen, was man sich auch immer vorstellen kann, das klassische Wirtshaus oder der Marktplatz, ja, also die Idee zusammenzukommen und über die gemeinsame Angelegenheit ins Gespräch zu kommen. Und am Ende des Tages, um zu Gesetzen zu kommen, haben wir ein klar vorgesehenes rechtliches Verfahren, also ein Gesetzgebungsverfahren, das eben das Parlament einschließt als Vertreter des Volkssouveräns. Beziehungsweise als Volkssouverän oder Vertreter des Volkes. Das ist der übliche Hergang. Und ich finde das sehr wichtig, dass man auf all diesen Ebenen, die ich gerade genannt habe, also außerhalb des Parlaments, aber auch im Parlament, sich dieses Vulnerabilitätsparadigma vor Augen führt. Denn ich meine, dass es für Debatten eine neue Dimension öffnet. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich über eine einzelne neue strafrechtliche Vorschrift spreche oder ob ich sie in ein Gesamtbild einbette und sage, ach, das ist jetzt wieder eine Vorschrift, die fällt sozusagen in die Kategorie Vulnerabilität. Und dann kann man nämlich gucken, was gibt's denn da noch alles so für Vorschriften, die wir schon in dieses Paradigma gestellt haben? Und finden wir das richtig, dass wir immer mehr in diese Richtung gehen? Das ist sozusagen meine Idealvorstellung, wie die Diskurse verlaufen könnten. So, und jetzt hast du ja schon gesagt, naja, die Diskurse, die sind ja nie ideal und im Augenblick vielleicht besonders gar nicht ideal. Besonders gar
Also
nicht.
wir können seit Corona, glaube ich, etwas beobachten, was nicht so gut ist bezüglich der Debattenkultur in Deutschland.
Genau, die viel beschriebene
Die
Debattenkultur.
viel gescholtene Debattenkultur auch in Deutschland.
Ja, ganz genau. Also ich empfinde das auch so. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch einige Stimmen, die sagen, es ist alles gar nicht so gravierend. Allerdings muss man natürlich sehen, es gibt ja diese Allensbach-Studie, die ich auch zitiere. Es ist
Ich
ja
habe
eine Studie.
die mal mitgebracht. Wir können sie uns mal kurz
Wunderbar.
angucken.
Genau, die wird ja schon viele, viele Jahrzehnte
Und
gemacht. Moment, ich klicke da
zwar
einmal auch drauf.
habe ich hier von Statista 2024, haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann oder ist es besser, vorsichtig zu sein? Und da können wir beobachten, das ist hier ein Zeitraffer von 1990 bis 2023. Also so grundsätzlich kann man beobachten, dass das Gefühl, nicht mehr frei sagen zu dürfen, was man sagen möchte, über die Jahre abgenommen hat und 2017 praktisch dann abgestürzt ist bis 2021. Und mittlerweile eine Mehrheit sagt, man solle besser vorsichtig sein, was man im öffentlichen Diskurs von sich gibt. Das ist grundsätzlich schon mal so der schlechteste Wert, der in solchen Studien seit 1953 gemessen wird, um ehrlich zu sein. Und für eine Republik, die dieses Jahr 75-jähriges Bestehen des Grundgesetzes feiert, in dem auch Artikel 5 Absatz 1 Meinungsfreiheit garantiert, also ist bedenkenswert, sagen wir es mal so. Man sollte wenigstens mal drüber nachdenken, ob das alles irgendwie Verschwörungstheoretiker sind oder Corona-Pandemie-Leugner oder ob das hier so tatsächlich ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem darstellt.
Ganz genau. Also man kann ja immer sagen, bei der Allensbach-Studie, die misst ja nur in Anführungsstrichen die gefühlte Meinungsfreiheit. Also die Leute werden nach ihrer subjektiven Einschätzung gefragt und dann könnte man ja jetzt ganz platt entgegenhalten, naja, ihr empfindet das einfach nur so. Und es wird ja wirklich objektiv nichts gemessen. Aber ich finde, da
Aber wie
macht
kann
man
man
es
das
sich zu
objektiv messen?
leicht. Ja, genau. Erstens das. Das zum einen, zum anderen aber auch, ist meiner Ansicht nach auch die subjektive Wahrnehmung durchaus wichtig, weil am Ende des Tages führt ja diese Wahrnehmung dazu, wie die Menschen sich am Diskurs beteiligen. Also das ist ja dann doch etwas objektiv Messbares, wenn wir eben feststellen, ach, Menschen halten sich tatsächlich zurück. Und das ist aus meiner Sicht eine bedenkenswerte Entwicklung und die führt halt zu Verschlechterungen im Diskurs. Ich führe das in meinem Buch auf diese sogenannte Diskursvulnerabilität zurück, wie du sie schon zitiert hast, und zwar eine Verletzlichkeit in der Kommunikation selbst. Also während diese
Ich
Vulnerabilität, von der
würde
wir.
einfach mal
Ja?
vorlesen. Ich habe
Okay,
hab
gerne.
den Part hier. Diskursvulnerabilität. Meine These lautet, dass Diskursvulnerabilität als Ursache für eine gegenwärtig von vielen wahrgenommene allgemeine Verrohung des gesellschaftlichen Diskurses bzw. Verschlechterung des Diskursklimas angesehen werden kann. Dies mag im ersten Zugang paradox anmuten, denn sollte nicht die besondere Verletzlichkeit in der Kommunikation darin münden, dass Diskurse rücksichtsvoller und gerade nicht roher geführt werden. Dieser vermeintliche Widerspruch lässt sich allerdings auflösen, wenn man bedenkt, dass Verletzlichkeiten Abwehrreaktionen hervorrufen. Umso höher das eigene Interesse daran gewichtet wird, im Diskurs nicht verletzt zu werden, desto näher liegt es, selbst besonders abwehrend gegenüber potenziellen Verletzungen zu reagieren. Das Resultat ist dann eine deutliche Verschlechterung des Diskursklimas, das nicht zuletzt darin äußert, dass immer weniger offen miteinander gesprochen wird. Dies wiederum wirkt sich negativ auf die Gewährleistung von Freiheit in einem demokratischen Gemeinwesen aus, dessen Herzstück der freie öffentliche Diskurs ist.
Genau, ganz genau. Diese Diskursvulnerabilität, die führe ich darauf zurück, dass wir in einer Entwicklung begriffen sind, in der Menschen immer mehr ihre eigene moralische Haltung so aufwerten, dass es für sie zu einem Teil ihrer Persönlichkeit wird. Und wenn man dann mit einem Sachargument konfrontiert wird, dann ist das wie ein Angriff auf die eigene Person. Das ist also psychologisch, finde ich, relativ gut nachvollziehbar. Wenn man halt meint, das ist so Teil meiner, also man kann seine Meinung, seine Haltung nicht mehr trennen von der eigenen Person, dann ist jede sachliche Argumentation ja auf die eigene Person gerichtet. Und das Problem ist, dass wir dann aber aus der Gefühlsebene nicht mehr rauskommen, nicht mehr zurückkommen auf die Sachebene. Und so erklärt sich für mich auch in diesen schon vorhin kurz genannten Debatten, warum wir so unkonstruktiv miteinander sprechen, warum wir uns so stark angreifen, warum ganze Argumente, Themen mittlerweile ausgespart werden, um Rücksicht aufeinander zu nehmen oder im schlimmsten Fall sogar Sprecher oder Sprecherinnen aus dem Diskurs verbannt werden. Das sind die Folgen von Diskursvulnerabilität, die verheerend sind. Das hat das Zitat ja schon gezeigt, wie du das du gerade vorgelesen hast. Und hier beziehe ich übrigens tatsächlich ganz klar Stellung. Wohingegen bei dem vorhin genannten Teil ging es mir mehr um die Analyse. Hier ist es für mich als Juristin ganz klar zu sagen, das ist eine Entwicklung, die ist Gift für eine freiheitliche Demokratie. Die Demokratie hat den großen Vorteil, dass wir alle Gehör kommen lassen, ja? Dass wir alle mitreden dürfen, dass alle Argumente auf den Tisch kommen und jeder die Chance hat, mit seinen Gründen den anderen zu überzeugen. Das ist die Stärke der Demokratie gegenüber anderen Staatsformen. Und wir nehmen sie uns hier mutwillig selbst weg, indem wir uns als besonders verletzlich geben und uns diese Zumutungen nicht mehr antun wollen, die damit einhergehen, dass andere andere Meinungen haben. Und da plädiere ich dann schon dafür, dass wir etwas weniger diskursvulnerabel sein mögen und wieder offener miteinander sprechen.
Also weniger emotional. Ich meine,
Na gut,
das finde
ich
ich, das
verbiete
finde ich,
das
nee,
nie,
nee, nee,
das, ja.
nee, ich würde jetzt, dann kannst du mir widersprechen. Ich würde ja gerne, du hast ja unter dem Kapitel Debattenkulturen in Zeiten der Diskursvulnerabilität auch Beispiele genannt. Unter anderem natürlich auch aus der Corona-Pandemie und hier wird auch natürlich Welzer und Precht zitiert aus ihrer vierten Gewalt, aber auch Frank Ulrich Montgomery, der Vorstand des Weltärztebundes, der während der Corona-Pandemie in einer öffentlich-rechtlichen Talkshow gesagt hat, es gebe Tyrannei von Ungeimpften.
Genau.
Und ich finde, es ist ein bisschen lustig, weil er ist ja ein Mann und wir reden ja darüber, dass die gesamte Debattenkultur mittlerweile total emotionalisiert ist und er hat ein total überemotionales Argument gebracht, das nichts mit Sachthemen zu tun hatte. Ja, er ist Arzt, von dem erwarte ich ja eigentlich ein Sachargument, sagen wir es mal so. Und er hat aber ein völlig überzogenes, emotionales Bild in den Raum gestellt, dass es hier eine Tyrannei der Ungeimpften gäbe, die uns allen die Freiheiten nimmt, wo ich schon sage, ja, ich habe mich impfen lassen, ich war dazu im Großen und Ganzen auch verpflichtet, damit ich in meinem Job weiterhin nachgehen kann. Aber zum Beispiel für eine Impfpflicht war ich zu keinem Zeitpunkt. weil ich gesehen habe, die Corona-Pandemie eher so eine Art, also die Impfung gegen die Corona-Pandemie eher wie eine Art Impfung gegen eine Grippe. Das musst du dann halt immer wieder machen. Und das hat sich für mich nicht angefühlt wie eine Krankheit, wie zum Beispiel diese ganzen Kinderkrankheiten, gegen die man sich regelmäßig impfen lässt, wo die Impfung, selbst wenn man sie alle 10 Jahre auffrischt, tatsächlich auch Sinn macht und wo ich nicht jedes Jahr neu hinrennen muss und wo ich nicht ganz genau weiß, wie sind denn so die Langzeitfolgen dieser Impfung. Das finden wir ja alles jetzt erst raus. Und man kann nicht sagen, dass diese ganzen Bedenken wirklich ernst genommen wurden zu diesem Zeitpunkt. Und ich finde, das haben wir auch noch nicht so richtig aufgearbeitet.
Ja, jetzt hast du schon so vieles gesagt und
Sorry, sorry.
ich würde einfach einen Haken dahinter setzen. Ich ergänze vielleicht noch ein,
Ja.
zwei Gedanken dazu zu Herrn Montgomery. Nicht nur, dass es unheimlich emotional ist, das Argument von einem Arzt und vor allen Dingen einem so auch ausgewiesenen Exponierten, hätte ich auch erwartet, dass er eine empirisch zutreffende Aussage trifft. Also von einer Tyrannei der Ungeimpften konnte man ja schon zum damaligen Zeitpunkt gar nicht mehr sprechen. Das war naturwissenschaftlich zu dem Zeitpunkt schon klar falsch, ja.
Es gab niemals diese Tyrannei der Minderheit der Ungeimpften. Also die haben
Und
ja auch nicht die Regeln bestimmt, ja.
zum einen, aber ich meine tatsächlich auch in medizinischer Hinsicht, wir wussten zu dem damaligen Zeitpunkt schon, also er spielte ja darauf an, dass das Gesundheitssystem überlastet sei durch ungeimpfte Personen. Die Zahlen stimmten ja gar nicht. Also das war schon nicht richtig. Also genauso haben auch Geimpfte auf den Intensivstationen gelegen. Gleichzeitig wussten wir, dass die Impfungen einen Selbstschutz bedeuten, was sehr wichtig war, vor allen Dingen für vulnerable Gruppen, aber dass sie nicht davor geschützt haben, dass man sich ansteckt und dass sie nicht davor geschützt haben, andere anzustecken. Auch deshalb Tyrannei der Ungeimpften einfach falsch. Ja, ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, es ist ein Mann, der so emotionales Argument hat. Mit diesem Vorurteil sollten wir ohnehin aufräumen, dass nur Frauen emotional seien.
Ja, genau
Und
deswegen habe ich es gebracht, weil Männer
genau
immer
hin.
sagen, Frauen sind super
Das ist ja
überemotional. Und
ohnehin
was ich in den letzten Jahren
Unsinn.
mitgekriegt habe, dass die Männer hier alle völlig durchdrehen, weil sie mit ihren Emotionen nicht mehr zurechtkommen.
Ich würde behaupten, dass diese Diskursvulnerabilität ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, dass wir da quer durch die Geschlechter und auch durch die gesellschaftlichen Schichten gehen können und überall diese besondere Verletzlichkeit in der Kommunikation aufzufinden sein wird. Und das finde ich nämlich auch immer noch wichtig, weil mir häufig gesagt wird, sind das nur die Wokies in Anführungsstrichen, die diskursvulnerabel sind, also zum Beispiel bei Debatten über Geschlechter oder so. Nein. Das ist kein Wokey-Thema, sondern diskursvulnerabel sind zum Beispiel auch Menschen wie der Weltärztebundchef oder im Rahmen der Pandemie oder aber eben auch Menschen, die sich über Wärmepumpen aufregen und vielleicht zu einer Mehrheit der Bevölkerung oder auch Minderheit, wie auch immer gerade die Verhältnisse sind. Also es hängt überhaupt nicht damit zusammen, ob man einer bestimmten Gruppe angehört, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und das macht es aber umso gravierender aus meiner Sicht, weil wir dann erst recht eine Lösung dafür finden müssen, wie wir aus diesem Teufelskreis wieder rauskommen können. Und da ziehe ich jetzt nochmal den Bogen zu dem, was du ganz am Schluss gesagt hast. Ich glaube, dass ein Gegengift gegen diese Diskurs Verrohung, wie wir sie erleben, eine ordentliche Aufarbeitung der Corona-Pandemie sein kann. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, für mich ist ein entscheidender Punkt in dieser schlechten Entwicklung die Pandemie. Und wir haben sie bislang nicht aufgearbeitet. Da sind Verletzungen erfolgt, emotionale Verletzungen, da wurden Teile der Bevölkerung massiv diskriminiert. Wir sind über viele Grenzen drüber gegangen. Jens Spahn hat am Anfang gesagt, wir müssen einander viel verzeihen. Aber wir können nur verzeihen, wenn wir offen sprechen. Und das ist bislang nicht verfolgt. Es gibt keine parlamentarische Aufarbeitung. Und das sehe ich als großen Mangel. Und ich befürchte, dass wir nicht wieder zueinander zurückfinden, wenn wir an diesem Hauptpunkt des Diskurses nicht ansetzen und sagen, wir müssen hier anfangen und von hier aus uns wieder aufeinander zubewegen.
Dazu habe ich gleich was zum Abschluss, weil die Tatsache, dass wir nicht darüber reden, führt zu einer gesellschaftlichen Entwicklung, vor allem in den jüngeren Gesellschaftsteilen, die mir wirklich Angst machen. Aber noch ein kurzer Schwenker sozusagen zur Debattenkultur an Hochschulen. Du bist ja von der Uni Köln. Nancy Fraser wurde gerade ausgeladen vom Albertus Magnus Professur. Von der Albertus Magnus Professur, wird darüber auch an der Hochschule auf dem Campus eine Debatte geführt? Und wenn ja, wie läuft die denn?
Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es eine institutionalisierte Debatte gibt. Also, es wird aber natürlich unter den Kolleginnen und Kollegen und den Studierenden besprochen. Also, in jeweiligen Gruppen, in denen man sich zusammenfindet. Ja, also das ist auf jeden Fall Thema bei uns an der Hochschule.
Es ist halt so interessant, weil dann könnte man auch mal gucken, wie läuft die Debattenkultur gerade an Hochschulen. Und Nancy Faeser ist dann sozusagen nur ein Fallbeispiel.
Das ist für mich ein wunderbares Fallbeispiel übrigens für Diskursvulnerabilität. Und damit möchte ich nicht in Schutz nehmen, was Nancy Faeser da unterschrieben hat. Das hätte ich selber niemals unterschrieben und finde auch, dass die Position falsch ist. Das muss man vorneweg schicken. Das kann man auch anders sehen, aber ich sehe es nicht so. Aber sie dann auszuladen, ist ein Akt der Diskursvulnerabilität. Denn was man doch tun muss, ist sprechen. Gerade wenn einem die Meinung nicht passt des anderen, dann sind wir doch erst recht dazu gezwungen oder herausgefordert dazu, ins Gespräch miteinander zu kommen. Deswegen hätte ich anders agiert als unser Universitätsrektor.
Ja, also ich finde es gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil man muss ja nicht alles gut finden, was eine Person so macht, auch wenn sie Professorin ist. Sie war auch hier zu Gast. Ich habe mit ihr gesprochen über ihr Buch zum Thema Kritik an Kapitalismus. Aber deswegen kann ich ja trotzdem sagen, also das finde ich jetzt als Aktion nicht so toll. Aber ich finde, was die Uni Köln gemacht hat, genau, halt, wie du es beschrieben hast, genau die falsche Sache. Also, wenn man sich dem Diskurs gar nicht mehr stellt,
Ja.
hat man eigentlich schon verloren.
Hinzu kommt ja, dass sie eingeladen war, um Vorlesungen und Seminare zu halten zur kritischen Theorie. Und nicht zur Israel-Frage. Das muss man ja
Ja,
auch noch
das
sehen.
war ja
Also ist
klar.
auch gar kein Sachbezug. Das finde ich, das macht das Ganze allerdings gravierender, ne?
Ja, aber das ist so typisch, was ich so, vor allem auch, was diesen Punkt des Diskurses um Israel, der deutschen Beziehung zu Israel, alles, was in Gaza und Westjordanland passiert. Wir als deutsche Gesellschaft in allen Aspekten geben da gerade kein gutes Bild ab. Egal
Ich finde,
wie.
also mein Buch ist ja jetzt schon insoweit schon wieder veraltet, muss man
Ja.
sagen. Sonst hätte ich dieses Beispiel unbedingt auch aufgenommen, weil hier sich ja ganz klar wieder eine Form von Diskursvulnerabilität zeigt. Ja, also schrillere Töne gibt es ja kaum als in der Debatte und zwar auf unterschiedlichen, also auf beiden
Beiden
Seiten.
Seiten, ja. Aber es gibt keine Möglichkeit mehr, darüber einen Diskurs oder eine Debatte zu führen, weil es wird, also das kann man ganz gut sehen, es wird einfach sofort niedergemacht, egal von welcher Seite man kommt. Es gibt keinen Austausch, ja.
Ja, richtig.
Und das führt zu einer Radikalität auf beiden Seiten, habe ich
Genau.
schon zu
Unbedingt.
Genüge
Und
beobachten dürfen,
das ist genau dieser Effekt,
egal
also
was man macht,
diese
ja.
Identifikation mit der eigenen moralischen Haltung und dann dieser in unserer Gesellschaft eben zu beobachtende Shift von Verantwortungsethik hin zu Gesinnungsethik, die dazu
Ja.
führt, dass man den anderen als Person bemisst nach seiner Haltung. Ja, und dann eben genau dieser Effekt eintritt, der hat eine andere Haltung als ich, ergo, da muss was irgendwie nicht stimmen mit dieser Person. Und deswegen muss ich sie schon nicht als gleichwertigen Diskursteilnehmer wahrnehmen und ernst nehmen. Und das ist aber falsch. Ja, gerade das besonders Andersdenkende sollte uns herausfordern und auch immer wieder eine gewisse Demut einfordern gegenüber der eigenen Positionierung, dass man die kritisch hinterfragen muss. Also wir lernen alle nicht aus, keiner von uns kennt eine absolute Wahrheit. Und insofern empfinde ich das schon auch immer als Gebot, dass man gerade dann, wenn es eine ganz andere Position ist, ihr die Möglichkeit gibt, sich überzeugen zu lassen
Ja, also davon
von
lebt ja
ihr.
unsere Demokratie auch, also von echter Debatte. Und ich finde, bei allen Risiken, die unsere Demokratie gerade ausgesetzt ist, in Zeiten der Polykrise, innen und außen, ja, findet ja der Angriff durchaus statt. Das würde ich ja nicht bestreiten. Nur wie Demokratie und Politik darauf reagieren, ist für mich schon teilweise immer so so an der Grenze eines Graubereiches, wo ich sage, wenn ihr diese Freiheiten einschränkt, was ist denn dann der Unterschied zu den Leuten, die sie angreifen? Also gib mir ein bisschen Futter, dass ich euch verteidigen kann. Und aktuell gebt ihr wenig Futter, Leute, ja. Aber ich komme noch mal, du kannst ja gleich noch mal drauf reagieren. Aber ich komme noch mal zurück, weil diese Sache möchte ich hier noch unterbringen mit dir. Es gab nämlich eine Jugendstudie. Und die zeigt mir auch ganz schön, wie weit es mittlerweile mit der Diskursvulnerabilität gekommen ist und auch wie wenig wir die Corona-Krise aufgearbeitet haben und was das bedeuten könnte für die Entwicklung der Politik in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten. Ich habe hier mal einen Clip mitgebracht, der geht circa eine Minute noch was.
Ob Corona, Kriege oder Klimawandel, manche Jugendliche sehen sich persönlich besonders betroffen von den Krisen der Welt. So auch an dieser Schule in Bernau bei Berlin.
Wir sind schon in dem Alter, wo wir wirklich die Jugendgruppe, die wirklich am meisten Krisen durchgemacht hat, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Psychische Probleme ist ja bei uns Jugendlichen mittlerweile, glaube ich, auch krass gestiegen, dass halt viele Probleme haben, aber sich niemand wirklich traut, darüber zu reden.
Befunde, die sich auch in einer repräsentativen Studie wiederfinden. Demnach blickt die junge Generation pessimistisch in die Zukunft. 65% der Befragten zwischen 14 und 29 treibt die Inflation um. 60% sorgen sich vor Krieg und 54% vor teurem und knappem Wohnraum. Daraus folge eine tiefsitzende Verunsicherung, so die Studienmacher.
Während der Corona-Pandemie haben diese jungen Leute erlebt, wir konnten das in der Studie auch nachzeichnen, dass sie ein Ohnmachtsgefühl hatten. Sie konnten ihre Umwelt nicht beeinflussen. Und das Gefühl setzt sich offensichtlich bis heute fort. Und sie kreiden das der Politik an.
Aktuell profitiere davon besonders die AfD, die Jugendliche gezielt auf Social Media anspricht. Die Partei hat laut den Studienmachern bei der jungen Generation derzeit viel Zuspruch.
So, und dazu habe ich dann gleich nochmal von der Zeit schön aufgearbeitet, die Entwicklung bezüglich der Zusprache der 14- bis 29-Jährigen bei Bundestagswahlen. Also es ist die typische Sonntagsfrage, wen würdet ihr wählen, wenn nächsten Sonntag Wahlen wären? Und da sehen wir ganz klar, die Grünen stürzen ab, die Partei weiß nicht, geht nach oben.
Ja, die AfD sehr weit oben.
Also in dieser Gruppe ist die AfD von den tatsächlich existierenden Parteien die stärkste Partei. Danach die CDU, CSU. Sowohl die SPD als auch die FDP ganz doll abgestürzt, jetzt wahrscheinlich die FDP vor allem in der Ampelregierung. Und also es gibt ja eigentlich nur zwei Parteien, die zunehmen, und das ist die konservative CDU, aber die AfD geht durch die Decke. Und jetzt können wir es natürlich TikTok zuschreiben und den sozialen Medien, aber ich glaube, das wäre zu einfach. Wir haben ja darüber geredet, dass die Corona-Pandemie noch nicht ordentlich aufgearbeitet ist. Du hast ja mehr mit jüngeren Menschen, die gerade von der Schule kommen, zu tun in deiner Lehrtätigkeit. Was kannst du denn in den letzten Jahren so beobachten?
Oh, ich bin natürlich keine empirische Forscherin. Insofern würde ich dem Herrn Hurelmann da niemals reinreden. Ich glaube, da muss man sich schon drauf verlassen, dass er das da ordentlich gemacht hat. Ich finde aber auch, also man hat ja gesehen bei der AfD, dass jetzt ja gerade im letzten Jahr nochmal ein massiver Anstieg war. Und ich meine mal vernommen zu haben, dass jetzt gerade diese TikTok-Zugriffe von der AfD ja auch gar nicht so alt sind. Also deswegen glaube ich, dass das schon einen gewissen Effekt hat, inwieweit so eine Partei auch auf bestimmten sozialen Medien stark unterwegs ist. Also das ist, glaube ich, schon eine Beeinflussung. Und was aber vielleicht auch dann ganz gut ist, das zu wissen, weil man weiß, das ist so ein Trend, der ist vielleicht nicht von Dauer und hat dann auch was damit zu tun, wie das eingeordnet werden kann. Nichtsdestotrotz ist auch mein Eindruck, aber das eben, wie gesagt, ohne feste Studienbasis, dass die Pandemie vielen jetzt ja schon gar nicht mehr so Jugendlichen, also so Anfang 20, die dann an die Uni kommen, auch noch sehr in den Knochen sitzt. Und dass gerade da eben auch der Eindruck entstanden ist, man wurde alleingelassen, also von den Jugendlichen und Kindern wurde ja ganz viel Opfer abverlangt, ja, also Schulschließung, Kitaschließung, die ganzen Hobbys eingegrenzt und das eben deshalb auch ein Sonderopfer, weil sie ja am wenigsten gefährdet waren durch das Virus. Die haben das ja für uns Ältere gemacht, vor allem für die ganz Alten gemacht und sich sehr solidarisch gezeigt. Und das habe ich auch schon mehrfach tatsächlich publiziert, diese Aussage. Ich denke, dass wir jetzt viel zu wenig zurückgegeben haben bis heute. Ja, also es war klar, da kommen jetzt Lerndefizite auf uns zu, weil diese digitale Lehre überhaupt nicht richtig funktioniert hat. Bei einigen wenigen, die ohnehin schon der Klassenprimus waren, da hat das vielleicht funktioniert. Bei den anderen hat es tiefe Löcher oder Gräben geschlagen. Und was wir als Gesellschaft nicht tun, ist da zum Beispiel uns Konzepte fest zu überlegen, wie man dem entgegenwirken kann. Dann war eben die Rede psychische Erkrankungen. Es ist ja eigentlich ein großes Warnsignal für eine Gesellschaft, wenn man hört, die junge Generation, da gehen die Zahlen durch die Decke, was die psychischen Erkrankungen angeht. Da müsste man neue Plätze schaffen, da müsste man viel stärker drauf eingehen, auch wirklich Geld in die Hand nehmen. Ja? Das sind alles eigentlich Akte der Solidarität, die wir von unseren Kindern und Jugendlichen abverlangt haben und ihnen jetzt aber nicht zurückgeben. Ja.
Vielleicht kannst du ja trotzdem mal ganz konkret sagen, wer könnte was zurückgeben?
Ja, also natürlich die Politik. Die Politik ist da sicherlich am längsten Hebel, was gerade so Finanzierungen angeht, von denen ich gesprochen habe. Also da, wo eben Geld kommen muss, da muss natürlich die Politik ran. Ich denke auch, dass es eine mediale Aufarbeitung geben muss. Also durch die Medien meine ich damit. Dass noch stärker als, also es gibt ja mittlerweile immerhin, wird ja auch über diese Themen berichtet, haben wir jetzt in dem Beitrag auch gesehen, aber vielleicht auch eben diese Aufarbeitung, was die eigene Rolle der Medien während der Pandemie angeht. Ja?
Das wollte ich dich noch so fragen, aber wir haben schon keine Zeit mehr.
Ach, das tut mir leid, aber in welchem
Die Rolle
Umfang
der Medien auch in der Diskursvulnerabilität wäre vielleicht auch nochmal so ein Thema für einen eigenen Podcast.
Das stimmt, aber um nochmal vielleicht diese etwas kleinere Frage, was die Jugendlichen angeht, auch zu arbeiten. Aus meiner Sicht wäre es als Symbol für die Gesellschaft und gerade für diese Gruppen in der Gesellschaft wichtig, sich auch in Teilen zu entschuldigen. Ja, zu sagen, einerseits danke für das, was ihr geleistet habt und zum anderen Entschuldigung, dass wir Fehler gemacht haben. Denn wir wissen ja heute und wir wussten es teilweise ja auch schon damals, dass bestimmte Maßnahmen, die so sehr eingegriffen haben in deren Freiheit, keinen wirklichen Nutzen hatten. Und trotzdem haben wir großes Unheil damit angerichtet. Und dafür bedürfte es von politischer Seite und eben auch von Medien einer Entschuldigung aus meiner Sicht. Und nicht etwa, weil man nachtreten will oder ich nachtreten will, sondern weil ich glaube, dass solche Symbole für eine Gesellschaft ganz wichtig sind. Und gerade auch für solche jungen Menschen eben wichtig sein können.
Ja, also aufarbeiten, sich entschuldigen und dann von dem Punkt weitermachen. So funktioniert das ja eigentlich im Kleinen in der Gesellschaft, aber ich weiß nicht, ob das im Großen bei diesen auch politischen Verantwortlichen funktioniert, weil alle sagen, naja, im Großen und Ganzen haben wir alles richtig gemacht.
Ja.
Also dieses Eingeständnis ist noch nicht da.
Es ist vielleicht auch noch zu frisch.
Vorher wird die Aufarbeitung halt nicht passieren. Und das Problem ist, umso länger wir warten, umso verfestigter wird das alles in der Gesellschaft, auch was die mangelhafte Debattenkultur angeht. Ja, also das wird sich jetzt alles nur noch versteifen. Und
genau,
das ist also in meinen Augen eine schlechte Entwicklung.
Ja, das ist auch meine Sorge.
Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Och, ich würde mich natürlich freuen über jeden, der das Buch liest und mir Bescheid sagt, wie er es fand. Man freut sich ja immer über Resonanz. Und insofern, ich habe das Buch dafür geschrieben, dass die Leute es lesen und hoffentlich was für sich mitnehmen. Und wer Lust und Zeit hat, kann mir auch gerne sagen, wie er es fand.
Also ich fand es schon mal ganz gut.
Schön.
ich stelle fest, ich muss dich irgendwann mal wieder einladen. Wenn du das nächste Buch schreibst, denk an mich und komm her und dann nehmen wir uns 2 Stunden Zeit. Es war mir eine Freude, Frauke, und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielleicht hört und sieht man sich mal wieder. Bis dann.
Ich würde mich freuen. Dankeschön. Tschüss.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute den wunderbaren Armin Nasehi zum zweiten Mal in diesem Podcast. Das letzte Mal haben wir uns auf der Frankfurter Buchmesse 2023 getroffen und gesprochen zu seinem Glossar über verschiedene Begriffe im gesellschaftlichen und politischen demokratischen Diskurs. Und diesmal wollen wir über sein neuestes Buch sprechen. Das heißt Kritik der großen Geste, anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken, erschienen im CH Beck Verlag. Dort erhältlich für 18 Euro in analoger Form und der Verlag hat mir freundlicherweise ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Und bevor wir dazu kommen, nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die Armin nicht kennen. Er ist deutscher Soziologe und Hochschullehrer und seit dem Wintersemester 2023/24 Vorsitzender des Senats und stellvertretender Vorsitzender des Hochschulrates der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hallo Armin.
Hallo Jenny, grüß dich. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen.
Ich freue mich auch. Schade, dass es nicht in real life ist, sondern nur digital. Aber mit der Fahrerei ist das immer so eine Sache. Und die Deutsche Bahn ist ja nicht so zuverlässig.
Habe ich auch schon mal gehört.
Ich bin ja viel auf Twitter unterwegs. Also eigentlich heißt es ja X, aber ich nenne es weiterhin Twitter. Unter anderem, weil es Elon nervt, wenn sein Produkt Twitter genannt wird. Und es gibt eine Reihe von Menschen im Hochschulbereich, auch Ökonomen, die lehrend tätig sind, die regelmäßig darüber schimpfen, dass ihr Zug mal wieder eine gewisse Verspätung hat.
Das kommt vor und das ist ein Hinweis darauf, dass das offenbar keine Fake News sind, sondern das stimmt tatsächlich. Wobei ich letztens tatsächlich mit der Schweizer Bahn in die Schweiz gefahren bin von München aus, dann ist der Schweizer Zug kurz hinter der Grenze liegen geblieben und damit hat natürlich niemand gerechnet, dass auch der Schweizer Zug tatsächlich mal, wie soll man sagen, auf freier Strecke stehen bleibt. Das haben sich alle gewundert.
Der wahrscheinlich der einzige Zug in einem Jahr in der Schweiz, der überhaupt mal stehen geblieben
Ja,
ist.
ich fürchte auch, ja.
Ich war vor kurzem in Wien und die Person, die mich da eingeladen hatte, hatte mir gesagt, rechne bitte mit einer Stunde Verspätung auf deutscher Seite. Das holst du dann mit der Österreicher Bahn wieder auf. Und tatsächlich war es so, dass nachdem wir die Grenze Deutschland-Österreich überfahren hatten und das Personal dann gewechselt hatte, das österreichische Personal erstmal gesagt hat, sehr geehrte Fahrgäste, es tut uns sehr leid, die Deutsche Bahn hat mal wieder absolute Verspätung. Wir versuchen das für Sie herauszufahren.
Ja, das ist
Also alles
Wahnsinn.
nicht
Ja.
so einfach. Aber vielleicht sehen wir uns ja nochmal auf der Buchmesse. Wer weiß.
Das wäre schön.
Wo wir gerade bei deiner Tätigkeit im Hochschulbereich sind. Ich hatte vor kurzem hier jemanden, der hat ein Buch geschrieben über Wissenschaftsfreiheit und Moral. Und da du auch in dem Bereich tätig bist, machst du dir aktuell Sorgen um die Wissenschaftsfreiheit?
Also, das ist immer die Frage, womit man das vergleicht. Ja, wir haben zurzeit natürlich auch in Deutschland durchaus, naja, wir kennen alle den BMBF-Skandal, ja durchaus Fragen nach Wissenschaftsfreiheit. Aber im internationalen Vergleich sind wir in Deutschland natürlich schon, naja, relativ wenig betroffen von Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit. Man kann natürlich sagen, dass das ein grundgesetzlich gesichertes Recht ist und ich würde sagen, dass das in Deutschland durchaus möglich ist, sagen wir mal, zu machen, was man da tatsächlich will. Das bedeutet nicht, dass es keine Restriktionen gibt. Ja, also die Frage ist, ob sich tatsächlich alles machen lässt, wie man das gerne hätte. Das gilt natürlich nicht. Das gilt im Hochschulbereich genauso wie in anderen Bereichen auch. Aber unmittelbare Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit, die sind in Deutschland doch relativ selten. Also ich persönlich, ich meine, ich mache das Geschäft jetzt schon relativ lange. Ich bin seit 98 Lehrstuhlinhaber und habe vorher natürlich auch als Wissenschaftler gearbeitet. Ich selbst, das mag durchaus auch eine glückliche Fügung sein, kann sagen, dass ich eigentlich mit den Mitteln, die ich hatte, und damit meine ich jetzt nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch organisatorische Mittel und die eigenen Möglichkeiten, niemals das Gefühl hatte, dass ich bestimmte Dinge nicht machen kann, dass es in Diskursen manchmal schwierig ist, bestimmte Themen zu setzen oder Themen zu behandeln. Das ist überhaupt keine Frage. Dass es darüber auch Streit gibt, ist gar keine Frage. Aber das hat weniger mit der Wissenschaftsfreiheit zu tun als mit einer Diskurskultur.
Apropos Diskurskultur. Du meldest dich ja immer wieder öffentlich zu Wort, hast Beiträge, deine Bücher, Essays, in Zeitungen schreibst du Kommentare. Du mischst dich sozusagen ein. Glaubst du noch daran, dass es sich überhaupt lohnt, in der aktuellen gesellschaftlichen, klimatischen Bedingung sich einzumischen und im Großen und Ganzen ist die Gesellschaft überhaupt noch diskursfähig?
Naja, also die Frage ist, was erwartet man vom Einmischen? Wenn ich so naiv wäre und sagen würde, wenn die Leute öfter meine Texte lesen würden, dann würde alles gut, ich übertreibe ein bisschen, dann wäre ich noch naiver, als ich es ohnehin schon bin. Und das ist jetzt nicht nur Koketterie. Ich glaube, man braucht eine gewisse Illusionsfähigkeit, um sich auch in dieser Weise zu engagieren. Das ist manchmal sehr schön, ich mache das auch sehr gerne. Manchmal ist es auch schwierig, ich bekomme auch unangenehme Reaktionen darauf, bis hin zu ja, Dingen, die durchaus auch justiziabel sind. Damit muss man rechnen, wenn man sich öffentlich äußert. Aber ich glaube schon, dass es sich lohnt. Ob die Gesellschaft diskursfähig ist, das ist eine sehr schwierige Frage. Also Diskurse werden natürlich sehr stark geführt. Ich glaube nicht daran, dass die Diskurse, wie wir sie in der Öffentlichkeit führen, tatsächlich die Dimensionen erreichen, um die es in der Gesellschaft tatsächlich geht. Also wenn ich jetzt sozusagen schon mal darauf zu sprechen kommen darf, was mich jetzt in dem neuen Buch interessiert. Ich finde das ja sehr interessant, dass manche Diskurse, auch etwa über so Krisen wie den Klimawandel und Ähnliches, ja so laufen, dass man in den Diskursen als Engagierter bisweilen zufrieden ist, wenn das Gegenüber ähnliche Sätze sagt wie man selbst. Also wenn man sozusagen jemanden dazu bringt, der es vorher nicht gesagt hat, zu sagen, das Klimaproblem ist dringlich, dann ist man schon zufrieden. Und so, ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Diskurse eher an Darstellungsproblemen orientiert sind und weniger an den, sagen wir mal, real ist das falsche Wort, den operativen Problemen, die dahinter stecken. Ja, also wenn wir alle dreimal betonen, dass die Dringlichkeit groß ist und dass wir unbedingt viele Dinge ändern müssen, ist damit noch nichts geändert. Und deshalb interessiert mich auch das Verhältnis von Diskurs und dem, was in der Gesellschaft dann auch an Entscheidungen stattfindet und nicht nur Entscheidungen, sondern ob diese Entscheidungen auch die Wirkungen haben, die man sich vorstellt. Es ist jetzt etwas kompliziert ausgedrückt, aber in diesem Zusammenhang ist der Diskurs nur ein ganz kleiner Teil. Meine Illusion besteht darin, und das würde ich für meine Sachen auch immer in Anspruch nehmen, ist, dass ich nicht daran glaube, dass das schöne Sprechen schon hilft, sondern dass ich versuche, auch in Büchern und Aufsätzen und Ähnlichem, übrigens auch in wissenschaftlichen Abhandlungen, versuche zu zeigen, dass wir mit vielen Diskursen, die wir führen, die Probleme der Gesellschaft bisweilen gar nicht so richtig erreichen. Und darüber muss man nachdenken.
Vielleicht gehe ich das ein bisschen anders an. Ich begleite den amerikanischen Wahlkampf jetzt auch. Natürlich beschäftigt uns alle, keiner von uns in Europa oder in Deutschland wird wählen dürfen. Es wird uns aber in gewisser Weise natürlich alle irgendwie betreffen.
Na klar.
Was ich seit neuestem so aus einer bestimmten Form von Bubble dann höre, ist, dass sie das alles ganz, ganz toll finden, dass wir jetzt Harris gegen Trump haben und dass die Demokraten sich mit Kamala Harris auch eher so auf die Performance-Ebene bewegt haben, also losgelöst von Inhalten. Und Wahlkampf mit Performance, also die Republikaner sind weird, ja. Und J.D. Vance hatte irgendwas mit einer Couch. Ich habe das nicht im Detail verfolgt, ganz ehrlich, weil es mir. Also wenn ich die Performance von Trump schon dumm finde, dann finde ich es noch dümmer, wenn Demokraten sich auf die gleiche Ebene begeben. Aber es gibt da Menschen, die das beobachten und kommentieren und der Meinung sind, die finden das ganz toll, dass alles nur noch Performance ist. Und ich würde das gerne anknüpfen an das, was du gesagt hast, weil wenn es um diese Art von Kommunikation geht, die ja Wahlkampf ist, aber sich hier mittlerweile loslöst von der Ebene der Gesellschaft, die sich wirklich für Inhalte interessiert. Wo findet denn überhaupt noch die Kommunikation statt für die Menschen, die eigentlich mit Inhalt angesprochen werden wollen?
Ja, das ist also die Million-Dollar-Question, wenn man es
Also,
genau
das
nimmt.
ist jetzt natürlich der amerikanische Wahlkampf, aber es ist im Prinzip das
Naja, das gilt ja
Kernproblem, das
auch,
wir
das
auch
gilt auch
bei dem
hier.
Thema
Ja, das,
Polykrisen,
ja,
Klimawandel
absolut.
etc. haben, die du auch in deinem Buch
Absolut.
beschreibst.
Absolut. Also ich meine, ich will jetzt mal einen abstrakten Satz sagen und dann konkreter. Der abstrakte Satz würde sagen, wir sind natürlich auch durch unsere Konsumkultur, durch vieles, was in den Medien läuft, sehr stark an eher, sagen wir mal, ästhetischen Urteilen interessiert. Also ästhetische Urteile. Also wir sind zum Beispiel auf Konsummärkten ja unglaublich geübt darin, Mikrounterscheidungen von Produkten oder Dienstleistungen wahrzunehmen und danach unsere Kaufentscheidungen zu machen. Ne? Das ist sozusagen die ganze Marketingindustrie macht eigentlich nichts anderes, als zu detektieren, auf welche emotionalen und ich würde auch sagen ästhetischen Formen Menschen positiv oder negativ reagieren. Und sowas Ähnliches erleben wir natürlich auch im politischen Diskurs. Was wir zurzeit in den USA erleben, ist natürlich schon zunächst mal eine ästhetische Veränderung von einem Kandidaten, der ganz offenkundig, ich bin kein Mediziner, aber wahrscheinlich doch durchaus auch medizinische Probleme hat, so viel Aufmerksamkeitsspannung zu haben, dass er durch eine Diskussion kommt, zu einer jüngeren, eloquenten, sympathisch aussehenden Frau, die Zuspruch im Moment tatsächlich für keinen einzigen inhaltlichen Satz bekommt. Das ist, da kann man sozusagen Frau Harris nicht dafür verantwortlich machen im Moment. Das ist die Konstellation, in der genau diese Dinge stattfinden. In den USA kann man schon eine Krise der Demokratie in der Weise deutlicher noch sehen als in Europa, weil man dort sehr, sehr deutlich sehen kann, dass es um Inhalte gar nicht geht. Du hast es ja gerade sehr schön eigentlich zusammengefasst. Eigentlich bedeutet Demokratie, so hört man es in jeder Veranstaltung politischer Bildung oder in Lehrbüchern über die Demokratie. Eigentlich geht es in der Demokratie darum, dass es mehrere legitime Lösungen für ein bestimmtes Problem gibt und wahlberechtigte Menschen das zwischen diesen wählen. Ich will das mal so technisch ausdrücken. Eigentlich ist es ja toll, wenn man sagt, es gibt dieses Modell, es gibt jenes Modell. Also man kann ganz einfach sagen, es gibt eine eher angebotsorientierte, es gibt eine eher nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, es gibt eine eher, wie soll man sagen, liberale Gesellschaftspolitik und eine eher konservative Gesellschaftspolitik und so weiter und so weiter. Und daraus kann man Konzepte machen und zwischen denen kann man wählen. Ich glaube, dass inzwischen die Polykrisen so stark geworden sind und auch die Komplexität der Gesellschaft, dass man sich nicht mehr in diesen einfachen Unterscheidungen bewegen kann. Ja, also wenn man an die Geschichte der Bundesrepublik denkt, da ist es ja ein Segen gewesen, dass man eine Mitte-Rechts- und eine Mitte-Links-Partei hatte, die irgendwie ja komplementär aufeinander reagiert haben. Die Welt ging nicht unter, wenn mal die einen oder anderen regiert haben. Die Unterschiede waren nicht so riesengroß, dass es sozusagen jedes Mal ums Ganze geht, wenn es zu Regierungswechseln kommt.
Das hat ging jedenfalls nicht um die Grundfrage, überlebt die Demokratie?
Ganz genau. Es ging, das ist der entscheidende Satz. Es ging bei Wahlen nicht um die Demokratie, sondern es ging bei Wahlen tatsächlich um unterschiedliche Interessen und Konzepte, wie das hier auch sein soll. Zurzeit, das ist eine sehr schöne Formulierung, zurzeit geht es bei manchen Entscheidungen, bei manchen Wahlentscheidungen, bei manchen Wahlen um die Frage der Zukunft der Demokratie. Und das, so ist die Demokratie nie gedacht gewesen. Eigentlich sollte man meinen, dass die Verfahren der Demokratie wenigstens konsensuell sind. Also das, was das bedeutet zum Beispiel, dass der unterlegene Teil zwar sich ärgern kann, also man ist nie gerne im unterlegenen Teil, aber loyal zu den Entscheidungen steht, davon kann im Moment in den USA nicht die Rede sein. Trump hat es schon angekündigt, dass er die Wahl natürlich anerkennen wird, sollte er verlieren, aber nur, wenn sie fair gelaufen ist. Also diese Einschränkung ist ja ganz interessant. Ja, wir haben bei der letzten Bundestagswahl nicht darauf gewartet, dass Armin Laschet ans Mikrofon tritt und sagt, ich erkenne die Wahl an, und dann haben erst alle gedacht, okay, jetzt ist es so, sondern das ist irgendwie klar, dass man solche Sätze in Deutschland nicht hören muss. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob in den Wahlen, die in der nächsten Zeit in drei ostdeutschen Bundesländern passieren, diese Sätze nicht womöglich doch am Ende erwartet werden, dass man gewissermaßen sagen wird, der unterlegene Teil erkennt die Wahl tatsächlich an. Das ist ein Krisenphänomen einer Demokratie. Und das hängt sehr stark auch damit zusammen, dass wir nur an diesen Ästhetiken orientiert sind. Um Inhalte geht es leider Gottes immer weniger. Und ich als Soziologe, ich höre gleich auf zu reden, ich als Soziologe bin natürlich daran interessiert, ob wir eigentlich auch noch so etwas wie eine Auseinandersetzung über Sachfragen, über Inhalte, über unterschiedliche Dinge hinkriegen. Also ich bin nicht in der Position, genau zu wissen, was die richtigen Konzepte für dies oder das sind. Das ist auch nicht meine Kompetenz. Ja, ich kann ein paar wirtschaftspolitische Überzeugungen haben, aber wissen womöglich nicht so viel, wie man eigentlich bräuchte. Aber was mich interessiert ist, warum eigentlich diese Sachfragen immer stärker in den Hintergrund geraten und diese eher ästhetischen Fragen in den Vordergrund.
Oh, da habe ich jetzt gleich was. Oh, aber vorher nochmal zurück zu dem US-Wahlkampf, was ich 2016, nachdem Trump das erste Mal gewählt wurde, beobachten konnte, ist ja, offensichtlich hatte keiner damit gerechnet.
Ja, das stimmt.
Und die erste Reaktion auch derjenigen, die verloren hatten, waren ja dann Demonstrationen und die Aussage, nicht mein Präsident, also wirklich massenhaft Demonstrationen. Was ich inhaltlich durchaus teilen konnte, vor allem was die Frauen angeht, ja. Aber das war halt auch so eine Reaktion, wo man sich denkt, ja, da war das Abstoßen der, muss man jetzt mal sagen, legitimen Wahl halt auch schon da. Also die Infragestellung der Wahl an sich 2016 kam nicht von Trump, die kam tatsächlich von den Demokraten und den Anhängern der Demokraten. Und das an sich ist ja schon ein Einfallstor, genau für Leute wie Trump dann.
Naja, also ich würde nicht sagen, dass das Verfahren in Frage gestellt worden ist. In Frage gestellt worden ist, ob es sich um einen Kandidaten handelt, der die demokratischen Spielregeln einhält. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich bin damals an dem Tag, an dem die erste Fernsehdiskussion zwischen Trump und Hillary Clinton stattgefunden hat, nach Boston geflogen. Und bin dort direkt vom Flughafen in so einen Pub in Boston gegangen, wo also viele Universitätsleute, das ist ja Universitätsgegend dort, also so linksliberale, Liberal Democrats, wenn man so will, zusammen.
Die Ost- und Westküste, dann sind die
Hochburgen. Genau, also sozusagen das entsprechende Feindbild und ganz nette Leute und so, ist gar kein Thema gewesen. Und ich fand das total interessant, dass man das gesehen hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst daran, der hat sie dann sehr stark angegriffen und ich glaube, da kam auch schon das Wort, dass sie eigentlich im Gefängnis sitzen sollte.
Ja,
und so
lock her
weiter.
Up und sowas alles.
Aber lock her up, genau. Und also sozusagen, diese Dinge wurden nicht ernst genommen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass die gesagt haben, die Wahl ist jetzt gelaufen. Ja, der hat natürlich keine Chance, weil er eigentlich jeden Command übertreten hat. Und ich war einer der wenigen, die gesagt haben, Leute, das glaube ich nicht, dass es damit gelaufen ist. Und die haben gesagt, hier, da kommt dann jemand aus Old Europe und will uns die Demokratie erklären. Das geht natürlich nicht. Aber ich will jetzt auch nicht am Ende Recht behalten wollen. Aber es ist sozusagen schon interessant, dass das ja ein Zeichen dafür ist, dass es doch eingespielte Routinen gibt, wie auch in den USA, wo man nur ein Zwei-Parteien-System hat, wo sozusagen das Wahlsystem ohnehin stärker auf Polarisierung gewissermaßen aus ist und der Präsident oder die Präsidentin natürlich eine ganz, ganz andere, auch zentrale Position in den Entscheidungsformen des politischen Systems hat, dass man dort ja doch auch in den Wahlen vorher erkennen konnte, dass es eine durchaus zivilisierte Form der Machtübergabe gab, ja, also zwischen Obama und George W. Bush, ja, die ja doch sehr unterschiedlich waren und die sich auch natürlich politisch bekämpft haben, eine zivilisierte Form, was von den beiden zurzeit natürlich sehr stark auch vorgeführt wird, ja. Das ist eigentlich das, was eine Demokratie ausmacht, dass man McCain kommt jetzt immer wieder als Wahlkämpfer zusammen, wo man sagen würde, da gibt's Formen, die funktionieren. Und Trump hat das eigentlich sehr stark weggewischt. Also Trump hat tatsächlich, so wie du gerade formuliert hast, aus dieser Wahl eine Wahl um Amerika und die Demokratie gemacht. Und ich glaube, dass das Demokratie nie gut tut, wenn es in Detailfragen ums Ganze geht. Leider geht es im Moment in den Detailfragen ums Ganze. Und daraus kommt man leider nicht raus. Deshalb ist wahrscheinlich zurzeit für die Demokraten es klüger, klug im Sinne von erfolgversprechender, Trump nicht inhaltlich zu bekämpfen, sondern ihn weird zu nennen, was ja inhaltlich nicht ganz falsch ist, ja.
Ja, das ist korrekt. Ich würde trotzdem noch zwischen Trump und generell Personen, die Demokratie wirklich bedrohen, unterscheiden, weil am Ende des Tages ist Trump ein, es fehlen einem auch die richtigen Worte dafür, aber er ist einfach ein Performance-Künstler, ja?
Ja, absolut.
Und fernab der Politik gibt es, also einige Menschen von diesem Typ in der Politik selber, in den USA oder sonst wo, ist es schwer, jemanden zu finden, der das drauf hat. Also der gleichzeitig Politiker ist und ein solcher Performance-Künstler. Und im Kampf um die Wahl ist derjenige, der am besten Performance-Künstler ist, in den USA gerade vorneweg. Und da würde ich immer übrigens auf Trump setzen. Solange es nur um Performance geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt, immer noch höher, weil er das einfach drauf hat, im Gegensatz zu Kamala Harris. Und mein Problem ist, sobald der Hype weg ist, den sie ja nicht selber produziert, sondern die Medien und ihre Anhänger, sobald der Hype weg ist, muss da etwas sein. Und das muss Inhalt sein bei einem Demokraten, weil man das von einer normalen Politikerin einfach mal erwartet.
Ja, das ist genau das Dilemma. Ja. Das Dilemma besteht wahrscheinlich auch darin, dass die Performance, von der du sprichst, eine sehr authentische Performance ist. Also ich glaube ja, das ist jetzt sozusagen Küchenpsychologie, ja. Ich glaube ja, dass sich Trump nicht verstellen muss.
Ja, das ist ja das Schlimme daran. Er ist ein Performance-Künstler, der ist, wie er ist.
Der
und
ist,
deswegen glaubwürdig rüberkommt im Vergleich zu der Politikerin, die sie verstellen muss, damit sie gut ankommt.
Ja.
Und das macht sie unglaubwürdig
ja.
Und das ist ein Teufelskreis.
Vielleicht verstellt sie sich gar nicht, aber man würde das immer vermuten.
Ja, man vermutet
es
wahrscheinlich.
Natürlich
auch.
Ist es im Moment so, dass sie auf einer Welle sozusagen der Sympathie reitet und die ja hier also zum Teil in der Presse auch so übertrieben wird, als sei sie jetzt sozusagen der weibliche Messias, der auf einmal gekommen ist, der ja vorher von der gleichen Presse ziemlich kritisch behandelt wurde. Also ich denke, ich rede jetzt über die deutschsprachige Presse, aber ich lese auch die New York Times sehr, sehr genau. Da gab es auch diesen Switch eigentlich von einem Tag auf den anderen. Das ist schon sehr interessant. Und bei Trump ist es in der Tat so, der muss sich wahrscheinlich nicht verstellen. Man muss wahrscheinlich die gesellschaftlichen Hintergründe sich angucken. Ich glaube, dass die eigentliche Spaltung in der Gesellschaft in den USA darin besteht, dass es durchaus eine Gruppe von Menschen gibt, die an Inhalten interessiert sind und eine Gruppe, die das nicht sind. Und das ist nicht gleichbedeutend mit der Unterscheidung von Republikaner und Demokraten. Es gibt ein wunderbares Buch von Ali Russell Hochschild.
Auf den wir heute noch zu sprechen kommen, wenn wir genug Zeit
Ah,
haben.
okay. Ja, die im Vorfeld der ersten Trump-Wahl eine sehr interessante Studie gemacht hat, die ist gewissermaßen also in die Südstaaten gefahren, zu dem Hotel als linksliberale Berkeley-Soziologin, und hat dort eine teilnehmende Beobachtung gemacht bei potenziellen Wählern und Wählerinnen der AfD, wollte ich schon sagen, von Trump. Und hat versucht zu erklären, woran das liegt, dass die den Trump so interessant finden. Und ihre These lautet, dass der drohende soziale Abstieg nicht einfach nur, also den es natürlich in den USA sehr stark gibt, eine ganz andere ökologische und ökonomische Situation, wo ganze Regionen von wenigen Firmen abhängig sind, die zum Teil die Produktion ins Ausland oder woanders hin verlagert haben und dann ganze Städte gewissermaßen eine Abwärtsbewegung gemacht haben, dass bei denen der soziale Abstieg vor allem darin bestand, dass sie denen, die sie vorher verachtet haben, nämlich Arbeitslose, Leute, die Transferempfänger sind, Schwarze, dass sie denen auf einmal ähnlich geworden sind. Dann kommt da einer und sagt ihnen, Make America Great Again. Also der sozusagen das amerikanische Versprechen, dass man sozusagen aus eigener Mühe etwas werden kann, wieder sehr stark macht. Und deshalb fanden die den so attraktiv. Und deshalb geht es, genau wie du gerade gesagt hast, um diese Art von Performance. Also es gibt wahrscheinlich niemanden, der sozialstrukturell von diesen vom sozialen Abstieg bedrohten Leuten weiter entfernt ist als dieser Millionär Trump, der sein Geld nie mit richtiger Arbeit, sondern mit Gelegenheiten eigentlich verdient hat. Aber mit richtiger Arbeit in Anführungsstrichen, richtiger Arbeit im Vergleich zu dem, was dieses amerikanische Versprechen ausmacht. Aber das war sozusagen das, womit er die Leute bekommen hat. Und das ist es auch jetzt im Moment, ja, obwohl die Regierung Biden ja durchaus eine klassische sozialdemokratische Interventionspolitik gemacht hat mit Arbeitsplätze und sehr positiv ausgewirkt auf Arbeitsplätze, auf Infrastrukturen und Ähnliches. Das sind Inhalte, die eigentlich im Diskurs überhaupt nicht ankommen. Und deshalb ist das Dilemma eigentlich sehr stark, dass alles, was über Inhalte läuft, eigentlich nur bei den eigenen Leuten einzahlt, aber im Moment nicht bei den Wechselwählern. So ist zumindest die Analyse derer, die jetzt sagen, dann machen wir jetzt so einen ähnlichen Wahlkampf, wie Trump das auch macht. Wir machen jetzt Trump lächerlich. Wir sagen, der ist zu alt, was ja total witzig ist, weil man quasi selber vorher den
Den zu alten
Kandidaten hatte, der
Kandidaten hatte.
offenkundig zu alt ist.
Ja.
Also zu alt nicht im Sinne, weil er 81 ist, sondern weil er Alterserscheinungen hat, die für das Amt vielleicht nicht angemessen sind. Und das ist leider ein Niedergang eigentlich öffentlicher Diskurse in der Demokratie. Das haben wir in Deutschland noch nicht. Und ich hoffe auch, dass wir zu sowas nicht kommen.
Daumen drücken, würde ich sagen. An
Daumen
der
drücken, ja.
Stelle, ich werde das Buch von Ari Russell Hochschild mal in die Shownotes stellen. Das ist 2017 im Campus Verlag erschienen und der deutsche Titel heißt Fremd in ihrem Land, eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten. Du zitierst daraus unter anderem an einer Stelle in deinem Buch. Aber bevor wir dazu kommen, versuchen wir mal, die Kurve zu kriegen. Und das mache ich einfach mal mit einem Zitat aus deinem Buch gleich sozusagen von der ersten Seite. Das hat mich nämlich an was erinnert. Dieses Buch misstraut der großen Geste und schickt sich deshalb an, wenn überhaupt, anders über Transformationen nachzudenken. Anders heißt nicht eine andere große Geste, sondern eher über den Eigensinn jener Gesellschaft nachzudenken, in der etwas stattfinden soll, was Transformation genannt wird. Ist dieses Buch ein Ossi?
Ein was?
Ist dieses Buch ein Ossi?
Wie ein Ossi.
Ich
Jetzt
würde
ist denn.
sagen, dass also eigentlich müsste dieses Buch sehr erfolgreich im Osten sein, weil es genau das anspricht, was Ostdeutschland, ich glaube, von der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion auch um Transformation hält der letzten Jahre.
Das ist ein interessanter Gedanke. Also wenn man sich sozusagen die sogenannten Transformationserfahrungen In Ostdeutschland, wofür ich kein Experte bin, das muss ich ganz klar, ich bin ja ein Südi, ich sitze hier in München.
Ja, du
Aber
Südwestdeutscher da.
ist schon klar. Aber das ist sozusagen, wenn man sich das anguckt, dann ist natürlich das, was als eine Transformation in den, die wir ja immer noch neue Bundesländer nennen, die sind inzwischen auch schon in die Jahre gekommen, nennen, durchaus etwas gewesen, was große Gesten produziert hat. Also es meistens wird Helmut Kohl zitiert mit den
Blühenden Landschaften.
Landschaften und natürlich auch mit sozusagen der Idee, dass das alles mit einem Fingerschnippen funktioniert und auch große Gesten im Hinblick natürlich auf wirtschaftliche Veränderungen. Und dann stellt man fest, dass die Wirkungen davon, also selbst wenn sie auf dem Papier gut aussehen, und auf dem Papier sehen sie zum Teil gut aus dem Erleben der Menschen, ich will es mal vorsichtig formulieren, schwierig sind, ja. Und
Schwierig ist
das,
sehr vorsichtig ausgedrückt.
naja, ich sag das mal, ich sage es absichtlich so, ja, weil es ist ja sozusagen nicht bei allen Konsens, dass es alles nur schlecht gelaufen ist, aber das ist natürlich ein Diskurs, der zurzeit ja auch durch Buchveröffentlichungen sehr stark stattfindet, die Erfindung des Ossis sozusagen als eine westliche Form und so weiter. Also
Herr
das
Oschmann, die Erfindung des Ostens, eine
Erfindung des
westdeutsche
Ostens oder
Erfindung,
irgendwo,
ja.
aber es gibt ja mehrere sozusagen, die so argumentieren, wo man sagen würde, also hier erlebt man, dass gesellschaftliche Veränderungen auch dazu führen, dass die Loyalität zu den Strukturen, die da sind, sinken. Und das ist etwas, was ja sehr spannend ist. Also sehr spannend. Man könnte das fast vielleicht mit dem vergleichen, was Ali Russell Hochschild für die amerikanische, also im Titel heißt das die amerikanische Rechte. Es geht nicht nur um Rechte, ja, es geht sozusagen darum von Leuten, die sagen, dass die Strukturen, an die sie Jahrzehnte gewöhnt waren, eigentlich verschwunden sind. Ne? Das
Ich
ist
würde
das,
mal kurz
was ich
vorlesen aus
meine.
der Stelle in deinem Buch
Ja, gerne.
zu Ali Rothschild. Ähnlich wie Ali Russell Hochschild schon 2014 in ihrer groß angelegten ethnografischen Untersuchung zeigen konnte, wie potenzielle Wählerschichten des dann 2 Jahre später gewählten Präsidenten Donald Trump ihr ökonomisches und ihr soziokulturelles Geschäftsmodell verloren, kann man das auch für Ostdeutschland rekonstruieren. Russell Hochschild hat das damit begründet, dass die Leute durch ökonomische Strukturveränderungen, durch realen und drohenden Verlust von Arbeitsplätzen und Zukunftschancen jenen ähnlicher werden, die sie zuvor verachtet haben, schwarzen Transferempfängern, Verlierern im weiteren Sinne. Zugleich sahen sie sich verhöhnt als weiße privilegierte Mittelschicht exakt jenen Gruppen gegenüber. Die Parallele mit Ostdeutschland ist erstaunlich. Und von dem jener Soziologen Klaus Dörre empirisch mit der Befragungsmethode von Russell Hochschild rekonstruiert worden. Die AfD ist dort stark, wo der Transformationsdruck am stärksten ist, wo bestimmte energieintensive Geschäftsmodelle keine lange Zukunft mehr haben und wo damit Lebensmodelle abgewertet werden, die deutlichen Erwartungen auch ökonomischer Deklassierung. Es ist deshalb kein Zufall, dass die AfD vor allem als Kümmerer vor Ort Erfolg hat und mit der Kritik an Transformationsdiskursen, an sogenannten Woken-Themen und mit Reinheitsgebot punktet.
Hätte ich nicht schöner sagen können. Also es ist,
Du hast es schön geschrieben.
ja, ich weiß, das war ein Scherz. Also es ist in der Tat so. Und also Klaus Dörre ist ein sehr, sehr spannender Soziologe aus Jena. Wir sind uns in vielen theoretischen Fragen sehr, sehr, sehr uneins. Er ist eher ein marxistischer Soziologe, aber der hat wirklich diese wunderbare Methode von Russell Hochschild auf Ostdeutschland angewandt. Und es ist doch sehr interessant, dass, wenn man sich die Erfolge der AfD anguckt, dass die sozusagen an den Transformationskosten ansetzen. Es ist ganz interessant, dass die Linke, solange sie also am Anfang sozusagen in den ostdeutschen Bundesländern erfolgreich war, also von den Zahlen her ist ja im Prinzip die AfD dort jetzt, wo die Linke früher mal war, sind die eigentlich auch als Kümmerer aufgetreten. Die haben natürlich so ein paar alte SED-Leute und sowas eingefangen. Das war von den Generationen her noch anders. Aber eigentlich sind sie als Kümmerer vor Ort aufgetaucht. Also als Kümmerer vor Ort heißt es brechen Strukturen weg, es gehen die jungen, kompetenten Leute weg, die hauen vor allem die Frauen ab, was eigentlich immer eine Krisensituation in Regionen produziert und so weiter und so weiter. Und dort sind sie gewissermaßen in die Fläche gegangen und haben die Probleme auch nicht gelöst, aber zumindest in einer regionalen Form ausgedrückt. Und das ist etwas, was die AfD jetzt auch tut, ohne dass sie die Probleme löst. Aber sie geht sozusagen dorthin. Man kann sagen, Parteistrukturen von anderen Parteien, die sind dort zum Teil weggebrochen. Ich habe selber in Thüringen letztes Jahr zwei, drei Sachen gemacht mit der Diakonie zusammen, was ich sehr interessant fand, wo die auch gesagt haben, wir haben in den kleineren Orten zum Teil Situationen, wo es kein Geschäft mehr gibt, wo es keine Arztpraxen gibt, wo es diese Formen nicht gibt, wo man aber genau das braucht. Ja, also gerade das, was man besonders braucht, ist weggebrochen. Und da gibt es eigentlich kaum mehr Akteure, die sich darum kümmern, nicht darum kümmern, dass die Probleme wirklich gelöst werden, die das aber als ein regionales Problem benennen. Im Hinblick auf meine eigenen Überlegungen über Transformation ist das ja nur ein Hinweis darauf, dass Transformation eigentlich, sagen wir mal, nicht nur argumentativ gut funktionieren muss, sondern auch an den Orten, an denen man deren Wirkungen merkt. Also Loyalität für politische Entscheidungen, Loyalität für Eliten, Loyalität für Institutionen, die die Gesellschaft zusammenhalten, die kriegt man ja nicht abstrakt. Wir haben gerade über die Wahlkämpfe gesprochen, ja, also die kriegt man nicht über Argumente, die kriegt man nicht im Hinblick darauf, dass irgendwelche Soziologen mit akademischen Titeln ihnen Vorträge halten und sagen, pass mal auf, eigentlich ist es ganz okay, so wie das ist, sondern die kriegt man eigentlich nur in die Fläche, wenn die Leute das Gefühl haben, dass dort eine Kompetenz aufgehoben ist, die ihren Alltag, ich sage es jetzt mal etwas akademisch, kontinuiert. Das große Problem einer modernen Gesellschaft ist, dass die wahnsinnig volatil ist. Es ändern sich viele Dinge unglaublich stark, aber unsere Lebensformen sind sehr träge, ja. Also wir müssen Pläne auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte machen. Wir haben Kinder und müssen uns vorstellen, wie das in der nächsten Generation aussieht. Wir müssen uns vorstellen, dass Leben nicht unterbrochen werden können, sondern dass man tatsächlich so eine Art von Kontinuität im Leben braucht. Wenn das gestört wird oder gestört ist, dann gibt es diese Loyalitätsverluste. Übrigens, wir reden jetzt über Ostdeutschland. Das gilt nicht nur für Ostdeutschland. Ja,
Das,
das gilt
ja,
genauso
deswegen,
in
deswegen,
Westdeutschland und im Rest von Europa.
ja. Wie greife ich das auf? Ein bisschen Ordnung reinbringen. Vielleicht können wir kurz darüber sprechen, welche Transformation eigentlich gemeint ist, und dann greife ich bei deinen Punkten nochmal auf.
Ja.
Weil wir haben so viel über Transformation gesprochen, ohne zu sagen, von welcher Transformation redest du eigentlich, unter anderem auch in deinem Buch.
Also zunächst rede ich mal von Transformationsdiskursen. Ja, also das Buch beschäftigt sich ja nicht mit einer bestimmten Form von Transformation, sondern darüber oder damit, dass es eigentlich ein Konsens ist, dass es Transformationsdruck gibt. Und zwar, das Hauptthema ist natürlich die Klimakrise. Das ist ja gar keine Frage, ne? Das ist ja auch ein Generationenthema. Also ich würde mal sagen, besonders für deine Generation und jünger, ja. Also ich bin jetzt 64, das ist sozusagen eine andere Generation. Also dazu gehört natürlich eine Umstellung der Wirtschaft von einer Industriegesellschaft in eine, soll man sagen, sehr stark durch Digitalisierung geprägte Form von Wertschöpfung. Das wird noch sehr starke Veränderungen produzieren.
Ja, sehen
Dazu
wir ja
gehört.
heute schon oder seit 48 Stunden an den Börsen, was passiert, wenn diese KI und Digitalfirmen alle einen unglaublichen Verlust erleben. Also wir
Ja,
hatten
klar.
jetzt in Japan den größten
Ja.
Einbruch
Das
der
Nikkei-Index.
Börse seit
Ja.
30, 40 Jahren. Ja?
Ja.
Also das kann alles Auswirkungen dann aber auch auf die reale Wirtschaft haben.
Auf unmittelbare reale Wirtschaft. Das hört sich immer so abstrakt an, es seien weltpolitische Dinge. Das wirkt sich in konkreten Regionen aus. Ja, das ist, übrigens ist das nichts Neues. Ja, also das ist schon, seit es weltweiten Handel gibt, was an der Londoner Börse passiert, wirkt sich auf andere Erdteile aus, wenn es um die Preise für Tee oder für sonstige Rohstoffe und so weiter geht. Also wenn ich die Liste weiterführen darf, ja, wir haben gerade eine Pandemie hinter uns, in der wir sehr, sehr, sehr deutlich gelernt haben, wie stark Entscheidungen unter Unsicherheitsbedingungen getroffen werden, wenn die Probleme nicht zu den Problembeschreibungen passen. Wir haben natürlich einen Transformationsdruck zurzeit im Hinblick auf Sicherheitsfragen. Ja, die ganze geopolitischen Sicherheiten, die vor kurzem noch galten, die gelten nicht mehr. Ein ganzes, ja, Publikum merkt im Moment, wie stark das, sagen wir mal, die die Haushaltsrechnung abhängig ist von geostrategischen Fragen. Ja, also mit meinem Einkommen ist, wenn die Gaspreise sich um 15 oder 20% erhöhen, muss ich ehrlich gesagt sagen, das merke ich nicht besonders. Aber viele Einkommen merken das ziemlich genau. Ja, also 10% Erhöhung bringt eigentlich das gesamte Geschäftsmodell. Und ich meine, ich rede jetzt vom Geschäftsmodell privater Haushalte total durcheinander. Und das muss man ganz klar sehen, dass sozusagen die Unzufriedenheiten gar nicht auf abstrakter Ebene, sondern auf sehr konkreter Ebene stattfinden. Deshalb sage ich ja in dem Buch, und das ist ja deine Frage gewesen, wenn man über Transformationen nachdenkt und über den Erfolg von Transformationen, dann reicht es nicht, große, hehre Ziele zu formulieren oder mit großen moralischen Sätzen eine Revolutionierung der Demokratie oder die anständigen Bürger, wie es ja zurzeit auf dem Buchmarkt auch durchaus von manchen formuliert wird. Die anständigen Bürger müssen vorangehen, damit diejenigen, die es sich nicht leisten können, sehen, wie man eigentlich richtig lebt. Das halte ich also nicht nur für naiv, sondern zum Teil auch für politisch sehr bedenklich. Entscheidend ist die Frage, wie das gewissermaßen vor Ort sich bei den Leuten konkret auswirkt. Und wir haben ja eine Geschichte der Bundesrepublik, also wenn ich jetzt nur über Westdeutschland rede, in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder starke Veränderungen gehabt, die politisch begleitet werden mussten und deren Erfolg bestand eigentlich immer darin, dass es nicht einfach nur die großen Sätze waren, in denen man das gemacht hat, sondern dass die Menschen das Gefühl hatten, dass sich das in ihrem Alltag positiv auswirkt. Also wenn man an die 70er Jahre mit dem sozialdemokratischen Aufstiegsversprechen, ja, das ist eine wahnsinnige Umwälzung der Gesellschaft gewesen. Das hat aber vor Ort funktioniert. Wenn man an die Westbindung vorher in den 50er und vor allem 60er Jahren denkt, das sind sehr abstrakte Dinge, die aber konkret funktionieren mussten. Und jetzt reden wir über Transformationen, die geradezu weltgeschichtliche Ausmaße haben, aber vor Ort gelebt werden müssen. Diese Differenz, die spielt für mich eine entscheidende Rolle.
Sehr gut, weil da kann ich jetzt anschließen, weil ich gebe dir total recht. Deswegen fand ich diesen Satz zum Anfang gleich sehr gut und hat, also ich war zum Ende der DDR natürlich noch Schulkind, ja. Aber das holt einen ja trotzdem ab, weil man in einer Welt aufgewachsen ist, die diese Transformation durchgemacht hat. Eine Welt, in der die Familie das akut erlebt hat. Und mehr schlecht als recht durch diese Transformation durchgekommen ist, der gesamten Gesellschaft. Und die Transformation der ostdeutschen Gesellschaft ging natürlich mit Deindustrialisierung einher und den ganzen entsprechenden Folgen, die bis heute Auswirkungen haben auf die Bundesländer, also Ostdeutschlands. Und dann hat man solche Beiträge dann im Spiegel hier der Fall. Ich lese mal kurz vor. Die Bewohner der Bundesländer Thüringen, Brandenburg und Sachsen haben im September bei der Landtagswahl die große Chance, ihren Ruf endgültig zu ruinieren. Also sozusagen die Gesellschaft von drei Bundesländern, die eine große Transformation schon durchgemacht hat, die jetzt besonders kritisch auf diese neue Transformationsdiskursführung reagieren, besonders vielleicht auch übersensibel. Kann man durchaus vorwerfen, ja. Also besonders übersensibel, weil man denkt, mit Transformation verbindet man immer nur Schlechtes. Weil wir haben da schlechte Erfahrungen mit. Aber die ganze Verantwortung auf die Bürger und die Wählenden dann abzuschieben, ohne diesen ganzen Hintergrund dann wahrzunehmen und zu diskutieren, finde ich ein bisschen nicht nur ungerecht, sondern wirklich gefährlich. Und ein anderer Punkt, den du vorhin angesprochen hast, ich glaube, ein großes Problem der aktuellen politischen Kommunikation, sowohl in den Medien als auch bei Politik selber, ist tatsächlich, dass sie diese Loyalität gegenüber Staat, den Strukturen und der Demokratie voraussetzen. Ja, sie sehen das als gottgegeben an. Es gibt ja keine Alternativen. Und das Problem ist, doch, es gibt Alternativen und die Leute sagen dann, es ist uns halt egal, dass die AfD rechtsextrem ist, ja. Sie versprechen uns eine Alternative, in der es uns persönlich besser geht. Mhm. Und dann dem gegenüberzutreten mit einer Performance-Show, sowohl in den USA als auch vielleicht jetzt im Wahlkampf in Ostdeutschland, halte ich für schlimmer demokratiefeindlich als das, was Höcke macht. Ja, weil ich erwarte nicht von Bernd Höcke, dass er in irgendeiner Art und Weise mit Inhalten oder Performance auftritt. Ich erwarte von meinen demokratischen, fest auf dem Boden der Demokratie stehenden Politikern, aber dass sie besser sind. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie es entweder leisten können oder das Problem vielleicht nicht ganz verstehen. Ja? Also bei allem, was wir jetzt auch an Diskursen haben, zum Beispiel zwischen der jungen Generation und der älteren Generation zum Thema Zeitenwende und dieser Frage, naja, was ist denn jetzt mit einem Dienstjahr? Warum wollt ihr denn nicht in die Bundeswehr? Warum wollt ihr denn nicht für euer Land kämpfen? Warum wollt ihr denn nicht vielleicht für euer Land sterben? Und dann auf diese Ablehnung, vor allem bei der jungen Generation, damit zu reagieren mit Unverständnis. Ja, also da gibt es jetzt einen aktuellen Streit unter anderem um Ole Nymon, der einen entsprechenden Artikel geschrieben hat, dem man jetzt kritisch auch begegnen kann. Aber also wirklich mit völligem Unverständnis nach Corona, nach der großen Zeitenwende-Rede, während wir gleichzeitig eine junge Gesellschaft haben, die teilweise noch zu Hause wohnen muss, weil sie sich Wohnungen nicht leisten kann, weil die Mietpreise so hoch gestiegen sind. Und darauf gibt es von Staat und Politik halt auch keine Antwort. Also hier gibt es einen großen Dissens in der Kommunikation auf, glaube ich, allen Seiten. Und das ist, glaube ich, viel demokratie- und staatsgefährdender, als die AfD je sein könnte.
Das war jetzt eine ganze Menge. Ich
Ja,
versuche mal
ich
zunächst mal
weiß,
ein
aber ich
bisschen
wollte mal meine ganzen
aufzunehmen. Nein,
Gedanken
nein, ist okay,
unterbringen.
das ist okay. Also ich weiß nicht, ob ich den letzten Satz so auch unterstreichen würde. Das ist natürlich auch ein bisschen als Provokation gedacht, das ist mir schon klar. Aber also ich würde mal andersrum sagen. Ich sage jetzt mal einen einfachen Satz. Ich gehe gleich darauf ein. Der einfache Satz ist der Zufriedenheit mit Entscheidungen. Ja, wird es immer nur geben, wenn die Leute das Gefühl haben, dass diese Entscheidungen von Kompetenz getragen sind und positive Wirkungen haben. Das hört sich an wie eine, Entschuldigung, wie eine Scheißhausparole, ja? Also wie so eine blöde Parole, die sagt,
Das
wir sollten so eine,
muss das intelligenteste Scheiß aus aller Welt sein.
naja, ich meine, es ist so ein Glückskekssatz, ja? Wie man
Ja,
das
das
im
ist besser.
chinesischen Restaurant bekommt, ja? Aber es ist, glaube ich, mehr, weil man kann empirisch schon rekonstruieren, dazu hat mein Kollege Mau mit Kollegen in seinem Triggerpunktebuch, glaube ich, ein paar ganz gute Beispiele gebracht, dass die Leute das Gefühl haben, dass diese Kompetenz im Moment nicht da ist. Steffen Mau hat auch, den ich sehr schätze, ein Buch über den ungleichen Osten geschrieben, wo er auch Ähnliches, was du gerade gesagt hast, sagt, dass die Leute dort sozusagen natürlich nicht die gleichen Erfahrungen wie in der Bundesrepublik gemacht haben und diese Transformationserfahrungen einfach zu weniger Vertrauen in Eliten geführt haben. Das kann man gut auch nachvollziehen. Die spannende Frage ist nur, der blinde Fleck dieser Diagnose besteht darin, ob denn die Eliten eigentlich zurzeit die Möglichkeit haben, diese Dinge so einfach zu lösen, wie das aussieht. Ich glaube, dass wir, und das ist das, was ich ja im Moment, was ich in diesem Buch auch ganz stark machen würde und was ich vorhin ja gesagt habe, dass sich eigentlich kaum jemand für Sachfragen interessiert. Worin bestehen eigentlich die sachlichen Fragen, um die es im Moment geht? Ich glaube, dass der politische Diskurs um Dinge kreist, die es gar nicht mehr gibt, ja. In der Bundesregierung wird immer noch der alte Streit zwischen mehr oder weniger Staatstätigkeit, zwischen Liberalen und eher Linksliberalen oder Linken oder wie auch immer diskutiert. Das ist ein Streit aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Da müssen wir uns eigentlich neuere Dinge ausdenken. Und ich glaube, wenn das gelingt, neue Konflikte zu etablieren, in denen es um etwas geht, dann wird die Loyalität auch wieder größer.
Ich würde mal kurz hier einhaken, weil ich gebe dir durchaus recht. Ich habe jetzt den Anspruch, für die Landtagswahlen in Brandenburg mit den Spitzenkandidatinnen zu reden. Hatte jetzt eins meiner ersten Gespräche und es fällt auf, dass Politiker unglaublich engagiert sind und gerne Probleme lösen wollen. Aber wenn sie mit den Fragen konfrontiert sind, sich teilweise nicht persönlich angegriffen fühlen, aber sich unwohl fühlen, weil sie keine Lösungen anbieten können, weil sie unfähig sind, nicht weil sie nicht das Vermögen haben, Probleme zu lösen. Ich glaube, wenn sie die finanziellen und strukturellen Mittel hätten, könnten sie die Probleme lösen. Aber das Unvermögen kommt daher, dass eine Reihe von Faktoren es ihnen faktisch unmöglich macht, auf bestimmte Probleme zu reagieren oder sie zu lösen. Und dann kommt, man sieht es an der Körpersprache.
wenn sich Politiker zurücklehnen und die Arme verschränken und so sagen, eigentlich will ich jetzt hier nicht mehr sitzen, dann weiß ich mittlerweile auch als der Interviewpartner, das ist ein Thema, über das sie ungern reden. Aber das ist halt die inhaltliche Frage, die ich stellen muss, weil sie mich persönlich interessiert und weil ich glaube, dass es viele Menschen auch in Brandenburg interessiert. Und ich fühle mich manchmal ein bisschen schlecht dabei, diese Frage zu stellen. Aber gleichzeitig denke ich mir, naja, warum gibst du denn nicht zu, dass du das Problem nicht lösen kannst?
Ja, das ist in der Politik wahrscheinlich der unmöglichste Satz, den es überhaupt gibt, den ich mir bisweilen, ich habe das glaube ich auch schon mal irgendwo geschrieben, mal wünschen würde, dass Leute sagen, wir haben die Konzepte im Moment noch nicht, wir können aber vielleicht eine angemessenere Problembeschreibung machen. Ich meine, was wir zurzeit ja vor allem auf kommunalpolitischer Ebene erleben, ist, das ist glaube ich in den östlichen Bundesländern viel stärker als im Westen, dass Leute gewählt werden, die in keiner Partei angehören. Ne?
Oh, schon seit Jahren, seit
das ist ja ein
Jahren
interessantes
massive
Symptom.
Zuwand,
Ja?
also massiver Anstieg von Wählervereinigungen.
Genau, und das ist ja ein Symptom, das ja quasi eine Art von Protest gegen die in Anführungsstrichen etablierten Institutionen. Ja? Also das hat übrigens auch Steffen Mauer, der sich da viel besser auskennt, sehr, sehr schön beschrieben, dass er sagt, sobald diese Leute sich dann einer Partei anschließen, werden sie nicht mehr gewählt. Also gleichen Leute. Gleichzeitig sind Leute, das ist übrigens nicht nur im Osten so, das ist im Westen auch so, auf kommunalpolitischer Ebene sich engagieren, unglaublichen Angriffen ausgesetzt. Und es gibt immer mehr Leute, die tatsächlich aus der Politik rausgehen, weil das sind ja Leute, die in sonst
Das ist alles Freizeit, also mehr
genau.
politische Freizeit, ehrenamtliche Tätigkeit als auf kommunaler Ebene kann man gar nicht machen.
Kann man
Man
gar nicht
zahlt
machen.
ja
Das ist
praktisch
wahnsinnig
für sein
riskant.
Ehrenamt noch
Ja.
drauf, wie
Ja,
es
das
bei
ist
meinen
wahnsinnig
vielen
riskant
Ehrenamtlern
geworden.
so
Und
ist.
das ist ja ein Hinweis darauf, dass es offenbar den Anbietern von Politik nicht gelingt, hier etwas anzubieten, was mehr ist als das, was die Versprechen der AfD sind. Also ich stehe der AfD wirklich diametral kritisch gegenüber. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass man eine Partei wählen kann, die ganz offenkundig, ja, dass fast alles, was passiert, auf eine Überfremdungsdiagnose zurückführt und denkt, wenn wir jetzt also mehr abschieben und wer mehr dies und wer mehr das, dann werden alle Probleme gelöst. So simpel ist die Welt dann doch nicht. Und das ist das Problem aller rechtspopulistischen Parteien, dass sie eigentlich nie für ihre Kompetenz gewählt werden. Ich glaube, dass auch kaum jemand, der die AfD wählt, die AfD wählt, weil er glaubt, dass damit sozusagen kompetentere Politik kommt, sondern weil man damit in angemessener Weise eigentlich zum Ausdruck bringen kann, dass man den Institutionen misstraut. Der Schularik, das ist ein Ökonom, hat vor kurzem ausgerechnet, was passieren würde, wenn man das AfD-Wirtschaftsprogramm tatsächlich mal, wie soll man sagen, umsetzen.
Ernst nehmen würde.
Da würde relativ schnell die Lichter ausgehen, ja. Aber das ist nicht das, was man erwartet. Das ist übrigens auch nicht, was die AfD von sich selber erwartet. Also die sind ja, wenn man die reden hört, auch nicht unbedingt in der Lage, Konzepte zu formulieren. So wie das Trump ja auch nicht macht. Ja, also wenn Trump danach gefragt wird, wie er die Inflation beseitigen will, dann sagt er halt, ja, das muss man halt machen. Ja, also die Inflation ist ein großes, großes Problem in den USA zurzeit. Also da geht es dann eher um die Beschimpfung von Biden und anderen Leuten zu sagen, das hat alles nichts genützt und ökonomisch stimmt das alles nicht und so, was im Übrigen inhaltlich noch nicht mal richtig ist. Also es gibt nur eine Symbolsprache und keine inhaltliche. Das heißt übrigens nicht, dass ich die inhaltlichen Lösungen kenne. Also ich gehe nicht auf den Markt und sage, Leute, ich könnte jetzt, wenn ich wollte, euch ein 20-Punkte-Programm machen. 20 ist zu viel. 10-Punkte-Programm machen. Wenn ihr das abarbeitet, wird alles gut. Das kann ich nicht machen. Also das kann im Moment niemand machen. Aber einen Diskurs zu haben, in dem die Ernsthaftigkeit anerkannt wird, dass wir bestimmte Fragen tatsächlich lösen müssen, die gibt es im Moment nicht. Es wird zurzeit alles auf Migrationsfragen gelenkt. Und es wird darauf gelenkt, dass man, was ja ein schwieriges Thema ist, ist überhaupt keine Frage, ja, aber es, und alles andere spielt eigentlich keine Rolle. Meine Kritik an den ehemaligen westlichen Parteien, die ja sozusagen jetzt auch die sind, die natürlich im Osten eine Rolle spielen, das ist, dass die eigentlich ihre Programmatik, die mal eine sehr starke Rolle gespielt hat, verloren haben. Die Sozialdemokraten waren nie die Partei der kleinen Leute, sondern die Partei des sozialen Aufstiegs. Davon ist eigentlich nichts übrig geblieben. Ne? Man findet eigentlich nicht was man daran noch finden soll. Die CDU ist zwar erfolgreich in den Umfragen, wird sicherlich überall die stärkste Fraktion werden. In manchen Gebieten kann man hoffen, dass sie es wird. Aber sagen wir mal, angemessen darüber nachzudenken, was eigentlich ein moderner Konservatismus sein kann, das findet dort überhaupt nicht statt. Und die Liberalen sind eine reine Klientelpartei geworden. Und von den Grünen muss man sagen, dass es ihnen nicht gelungen ist, über ihren eigenen, sagen wir mal, sehr, sehr kleinen Bereich ihrer Stammwählerschaft semantisch hinauszukommen. Ich würde sagen, einige führende Akteure sind weit darüber hinausgekommen, aber in der Gesamtheit ist es eigentlich nicht der Fall. Das halte ich ehrlich gesagt im politischen Raum zurzeit für das größte Problem, dass die Parteien nicht den Mut haben, sich da ein bisschen, das hört sich jetzt naiv an, wenn ich das sage, neu erfinden kann man sich natürlich nicht, aber sich fragen, das ist ja kein Zufall, dass es immer, also in den westlichen Demokratien zumindest immer eine große, eher sozialistische, sozialdemokratische Partei, eher eine christdemokratisch, konservative Partei, dann liberale Akteure und Ähnliches gegeben hat. Und das muss man mit neuem Leben füllen und mit neuen Herausforderungen sozusagen abgleichen, damit die Menschen das Gefühl haben, dass es nicht einfach nur um Scheindiskurse geht. So sieht es zumindest aus, als sei das im Moment so. Du hast ganz am Anfang des Gesprächs ja sehr stark auf diese amerikanische Situation hingewiesen, ja? Wer kann in den USA heute tatsächlich die Programmatik dieser beiden Spieler auf den Begriff bringen? Das geht eigentlich gar nicht mehr, weil das in der öffentlichen Diskussion überhaupt keine Rolle spielt. Ja, da geht es tatsächlich um die Demokratie. Project 2025 ist ein Abschaffungsprogramm für demokratische Strukturen und Verfahren, dass so etwas sozusagen, man sagt das immer so schön, im Mutterland der Demokratie, das sind die ersten gewesen, die diese Verfahren wirklich stark gemacht haben und leiden heute darunter, dass sie die nie reformiert haben, das ist schon ein Skandal.
Also wenn ich es auf ein Wort zusammenschrumpfen müsste zum aktuellen Zeitpunkt, dann würde ich sagen, Trumps Ausspruch ist Indien und Kamala Harris Ausspruch ist weird. Also weil Trump gesagt hat, Kamala Harris ist nicht Schwarze, sondern Innerin und weil Kamala Harris halt von ihrem Publikum diesen Wahlkampfanstoß bekommen hat mit die Republikaner sind seltsam. Aber ja, das ist alles nicht so schön. Ich würde aber gerne noch mal auf
Darf ich zu
diese.
den beiden Begriffen noch was sagen?
Ja,
Das sind ja
natürlich.
interessanterweise keine konstitutiven Begriffe, also keine, die etwas Objektives ausdrücken, sondern Symbole. Ja, unter einem
Ja, natürlich, weil
Symbol
es
versteht man
Performance
ein
ist.
Zeichen, das auf etwas anderes verweist. Ja,
Ja.
also der Trump spielt sozusagen damit, dass Harris sich ja tatsächlich, das muss man ja sagen, vorher als eher Indien selbst definiert hat. Und jetzt natürlich auf die Schwarzen setzt. Und er spielt ein bisschen mit Begriffen, die man rassistisch interpretieren kann und sieht, das ist ein Symbol für die eigenen Leute zu sehen. Ich kusche da nicht. Und die anderen nehmen diese Weird-Geschichte und zitieren eigentlich damit Trump, wie er vorher Joe Biden charakterisiert hat. Und man sieht, das sind nur Symbole. Es ist eigentlich nur ein symbolischer Kampf, in dem es eigentlich nicht um die Dinge geht, um die es geht. Und wenn ich das sage, ist das natürlich wahnsinnig naiv. Das ist sozusagen die Naivität eines Hochschullehrers, der denkt, dass die ganze Welt ein Hauptseminar ist, in dem man über schwierige, strittige Fragen diskutiert. So naiv bin ich natürlich nicht. Aber wenn die Demokratie das überhaupt nicht mehr hat, ja, dann und nur noch über symbolische Fragen diskutiert, dann wird es schwierig.
Ja, vor allem ist es schade, weil Kamala Harris hat durchaus inhaltliche Themen. Also ihr Ausspruch Freedom, also sie will alles um den Begriff Freiheit sozusagen aufbauen in ihrem Wahlkampf, aber das kommt nicht so richtig durch im Vergleich zu solchen Aussprüchen wie Weird. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, liegt auch unter anderem darin, dass sie ja praktisch gerade vor 5 Minuten erst Kandidatin geworden ist. Vielleicht wird es ja noch. Ich würde aber gerne noch mal zu einem anderen Punkt. Du hast ja das deutsche Parteiensystem beschrieben und wie sich die Parteien entwickelt haben. Dazu möchte ich gerne noch mal kommen, weil ich glaube, das Grundproblem der deutschen Parteien von SPD bis Grünen, vor allem aber auch der Union, ist tatsächlich, dass sie inhaltlich einfach mal aufgehört haben, selber zu arbeiten und sich selbst zu definieren, sondern sie definieren sich an der AfD ab. Also sie rennen der AfD hinterher. Und da habe ich ein sehr gutes Gespräch geführt und ein sehr gutes Buch gelesen von Thomas Biebricher, mit rechts immer gerne empfehle ich das hier, weil er beschreibt, wie das in anderen Ländern abgelaufen ist, in Frankreich, in Italien, in Großbritannien. Und das ist gewaltig in die Hose gegangen für diese konservativen Parteien vor allem, aber auch für alle anderen Betroffenen. Und ich sehe, dass wir in Deutschland das, den gleichen Fehler nochmal machen, weil auch in, also ich muss das jetzt nur auf Landesebene bei der CDU hier deklinieren. Auf Bundesebene ist das nicht anders, aber auf Landesebene habe ich einen Spitzenkandidaten, Jan Redmann, mal abgesehen von seiner alkoholisierten E-Rollerfahrt, als Partei der Wir sind für Recht und Ordnung zuständig, sich nicht an Recht und Gesetz zu halten. Mal, okay, erstmal davon. Er tritt in den Wahlkampf auf und sagt, also Bürgergeld abschaffen, ja. Und sein Parteikollege, der Innenminister ist hier in Brandenburg, sagt, also kein Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge. Also mehr schutzbedürftig als ein Kriegsflüchtling kann ich mir kaum vorstellen. Aber schon da untergräbt mittlerweile diese Partei jeglichen Anspruch an konservative Werte, die unter Adenauer da waren. Also es gibt viele Menschen, die grundsätzlich die CDU ablehnen, kann man ja in einem demokratischen System sein. Aber es gab einen gewissen Punkt, in dem man sagen kann, also die CDU hat einen gewissen Anstand, ja, bestimmte Werte, die sie vertritt. Ich lehne sie trotzdem noch ab, aber unter diesem Punkt sind sie nie drunter gekommen. Und jetzt mittlerweile muss man sagen, also sie haben keinerlei Anstand mehr, keinerlei eigene Werte. Alles, was sie tun, ist zu versuchen, die AfD in ihrer abstoßenden Kommunikation mit der Wählerschaft noch zu unterbieten. Und dann ist es natürlich gottgegeben eigentlich für mich als Politikwissenschaftlerin, dass diese Partei jegliche Eigenidentität verliert und eigentlich nur Wahlkampf für die AfD macht am
Dem
Ende
stimme
des
ich
Tages.
zu. Das ist ja die Hauptthese von Biebrichers Buch, der ja sehr schön beschreibt. Also den Thesen stimme ich auch zu, dass eigentlich überall in Europa die christdemokratischen oder konservativen Parteien Schaden genommen haben, wenn sie sozusagen ihre Gegner von rechts kopiert haben. Ne? Das kann man in Frankreich beobachten, das kann man in Italien beobachten. Die Tories in Großbritannien, das Parteiensystem
Die
in
aktuellen
Großbritannien ist.
Ausschreitungen in Großbritannien, glaube ich, sind auch
Die spielen da
eine
auch
Folge
mit,
davon.
sicher auch mit eine Folge davon. Also ich glaube, dass das stimmt und dass die Union da noch ein Bollwerk mal war. Ob sie das noch bleibt, das ist die Frage. Ich habe tatsächlich selbst, wann war das eigentlich? 20 und 21 war ich, obwohl ich sozusagen aus einem ganz anderen Tradition stamme, Fellow der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die haben mich auch geholt, weil man sozusagen ein bisschen damit gerechnet hat, dass es zu Schwarz-Grün kommt. Ich bin durchaus durch Freundschaften und auch ein bisschen Beratung bei den Grünen, haben die gedacht, ich wäre ein Grüner. Also ich hatte mit der Union vorher nie was zu tun, aber das fand das ganz interessant. Also sozusagen so ein bisschen jemanden von außen zu holen, der ein paar Impulse gibt. Und was mich da sehr, sehr, sehr beeindruckt hat, das war, dass es dort Leute gibt, die über so ein konservatives Bezugsproblem ernsthaft nachdenken, bei dem man aber gleichzeitig sehen konnte, dass sich das auf die Parteiebene so gut wie gar nicht ausgewirkt hat. Und ich glaube, dass die Entscheidungen zurzeit auf eher konservativer Seite getroffen werden. Vielleicht darf ich einen kleinen Einschub machen. Also ich habe ja ein Kapitel in dem neuen Buch über konservative Bezugsprobleme. Da geht es mir nicht um konservative Politik oder konservative Parteien, sondern darum, dass wir ja nicht mehr in einer Zeit wie in den 70ern leben, wo man sagen würde, es ist ein großer Aufbruch, die Dinge werden erneuert, sie werden offener, sie werden gewissermaßen in die Breite, ja, sondern wir haben eher die Situation, dass die Menschen darunter leiden, dass sie gar nicht mehr kalkulieren können, wie das eigentlich weitergeht und deshalb eher, sagen wir mal, Bedürfnisse nach Kontinuität und Ähnlichem haben, also eher ein konservatives Bezugsproblem. Eigentlich eine große Chance für konservative Akteure, aber die Herausforderung von rechts ist ja eigentlich nicht konservativ. Ja, also ich würde sagen, wirklich rechte Politik ist eine revolutionäre Politik, die ist nicht konservativ, die möchte das Gesamtsystem verändern. Und der große Fehler ist, die zu kopieren und zu glauben, dass man dann eher darauf setzt. Also wir werden in den ostdeutschen Bundesländern sehen, ziemlich deutlich sehen, dass das auf Kosten natürlich des klassischen Konservatismus geht, der natürlich in Ostdeutschland, wir haben gerade darüber gesprochen, auch weniger Chancen hat, weil er natürlich sehr verbunden ist mit der Idee, das ist eine alte bundesrepublikanische Partei, auch wenn es zum Teil die CDU ja auch in der DDR gegeben hat. Aber
Ja, aber die Blockflöten wollte ja nach der Wende
ja.
keiner mehr.
Ist schon klar, es war jetzt auch mehr so ein Scherz zwischendurch, aber wo man sozusagen schon sagen muss, dass die sind natürlich die Inkarnation von Eliten, gegen die AfD und natürlich die BSW noch in einer viel klügeren, in Anführungsstrichen, Art und Weise vorgeht. Also das halte ich ja für so eine Retortenpartei, die alles aufnimmt, womit man zurzeit Elitenkritik machen kann und damit erfolgreich ist. Das ist schon sehr, sehr, sehr klug gemacht und ich halte das für relativ gefährlich, aber darüber kann man ja nochmal reden. Aber es ist sozusagen eine spannende Frage, wo man sagen kann, dass diese etablierten, in Anführungsstrichen, politischen Akteure zurzeit ein riesiges Problem bekommen. Ob die Bundes-CDU tatsächlich das dagegen halten kann, da bin ich mir im Moment nicht so sicher. Wenn ich an den Generalsekretär Linnemann denke, den ich nicht für eine große Leuchte halte, um es mal vorsichtig zu formulieren, dann ist das ja sozusagen die Inkarnation dessen, die starken Sätze, die großen Gesten, wenn man so will, rauszuhauen und zu glauben, dass man damit kurzfristig Gewinne machen kann. Das wird so nicht gelingen, weder wirtschaftspolitisch noch migrationspolitisch.
Ja, also ich würde das zusammenfassen unter Hetze gegen den Sozialstaat, Hetze gegen Flüchtlinge, ja, und also das ist jetzt meine Einschätzung zu Linnemann und Co. Und du hast es ja gut zusammengefasst. Ich meine, den CDU-Spitzenkandidaten in Brandenburg kennt keiner. Den kennen sie jetzt vielleicht ein bisschen besser durch seine Alkoholfahrt, die ihn dann bundesweit bekannt gemacht hat. Aber sonst kennt ihn halt niemand. Und das grundsätzliche Problem natürlich auch für, sagen wir, etablierte Parteien in Ostdeutschland ist tatsächlich der mangelnde also die mangelnde Parteienzugehörigkeit, unter anderem in der Breite in der Bevölkerung, ist unglaublich gering. Aber das war schon immer so. Und ich glaube, gerade jetzt, wo die Chancen so gut stehen oder so gut in Anführungsstrichen, dass die SPD das erste Mal nach 30 Jahren nicht die stärkste Kraft wird in Brandenburg. Ist es ein deutliches Zeichen der absoluten Schwäche, dass die CDU davon nicht profitieren kann? Und man kann also wirklich mittlerweile fast ein bisschen dankbar sein, dass es die BSW gibt und die AfD hier nicht noch mit mehr Ergebnis durch die Decke schießt, ja. Ich weiß, es
Ja,
gibt auch
darüber
jede
kann man
Menge, dass man
diskutieren.
an der BSW natürlich kritisieren kann, aber es ist jetzt hier die Wahl zwischen Pest und Cholera, ja.
Ja, das ist immer eine schlechte Wahl zwischen Pest und Cholera. Das
Ja,
stimmt
was soll ich
schon.
dazu
Das stimmt
sagen?
schon. Ich weiß. Also ich will vielleicht zur CDU noch was sagen. Also ich würde die nicht so schnell beerdigen. Und das ist auch der einzige Faktor, wo ich sagen würde,
Die CDU
wo man
Brandenburg ist nochmal was
bundespolitisch,
ganz, ganz
naja, wo
Spezielles.
man bundespolitisch
Ja.
darauf hoffen muss. Und zur Zeit ist es in der Tat so, ich würde jetzt nicht so stark gehen, das Hetze zu nennen, aber es ist natürlich schon so, dass die so kurzfristige Gewinne haben wollen. Ja, man haut auf die Migrationsthemen drauf, man haut auf das Bürgergeld drauf, also mit dem Bürgergeld, das ist ja sozusagen das, was die Leute sagen, die Fleißigen müssen und so weiter. Das sind ja interessante Symbole, ja. Also da ist vielleicht auch vieles falsch dran an manchen dieser sozialpolitischen Entscheidungen. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Ich hätte da auch selber, auch wenn ich da gar kein Experte bin, durchaus einiges auch zu kritisieren. Aber das ist doch jetzt ein schönes Beispiel für das, was ich vorhin versucht habe zu zeigen, dass wir diese Auseinandersetzung über Detailfragen so gut wie gar nicht mehr diskutieren können. Also, dass wir sozusagen sagen, man kann über das Bürgergeld diskutieren, man kann über das Lohnabstandsgebot diskutieren, man kann über all diese Dinge diskutieren, man kann auch die Frage stellen, wie eigentlich in einer Zeit von Fachkräftemangel trotzdem so eine hohe Arbeitslosigkeit entsteht und. Das sind ja doch ernsthafte Fragen. Und diese ernsthaften Fragen sind kontaminiert eigentlich durch eine kulturkämpferisches Gegeneinander, in dem diese Fragen nicht mehr als Fachfragen diskutiert werden können. Und also wir sind jetzt nicht auf einem amerikanischen Niveau, aber wir erleben doch zurzeit auch hier, dass so etwas wie eine Diskussion, an der man ja auch was lernen kann, wie gesagt, ich bin naiv, was das angeht, dass das eigentlich keine Rolle mehr spielt und es nur noch um diese kulturkampffähigen Fragen geht, ja. Deshalb ja auch die entsprechenden Themen, ja, wie Migration zum Beispiel, ne? Ich bin auch der Letzte, der sagen würde, dass migrationspolitische Dinge in den letzten Jahren richtig gelaufen sind. Da hat man wahnsinnig viele Dinge unterschätzt. Und ich würde auch
Und
sagen,
falsch
auf
gemacht.
der linksliberalen Seite hat man sie gewissermaßen manchmal sogar fast als nicht diskutabel erklärt. Überhaupt keine Frage. Aber auch dieses Thema wird als entweder oder diskutiert. Wenn man entweder oder Fragen hat, dann kann man keine intelligenten Antworten geben.
Ja, und vor allem kann man so keine repräsentative Demokratie aufrechterhalten. Ja, wenn alles schwarz und weiß ist, dann können wir die Form der Demokratie, die wir aktuell haben, die sehr viel auf Kompromiss aufbaut, ja, und auf Kommunikation und Argumentationsaustausch, die hält damit nicht mehr mit.
Ja, wobei man sagen muss, das hängt natürlich auch mit den realen Problemen zusammen. Also wenn ich mir die klassische westliche Industriegesellschaft angucke, dann würde ich sagen, sind fast alle Probleme eigentlich repräsentiert gewesen in diesen beiden Spielern Mitte rechts und Mitte links. Ja, ich habe es vorhin mal formuliert, eher angebotsorientierte, eher nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik und eher, sagen wir mal, was man früher progressiv-liberale Gesellschaftspolitik und konservative. An diesen Achsen konnte man eigentlich alles festmachen. Und die Zeiten sind leider vorbei. Also die Frage des Klimawandels, die Frage der neuen Wertschöpfungsketten, die geostrategischen Fragen passen eigentlich nicht in diese Kategorien. Und deshalb müssen sich politische Akteure durchaus verändern. Die einzigen, die sich stark verändert haben, sind die populistischen. Die haben nämlich Antworten darauf. Also Protektionismus, Abschottung, sowohl was Migration als auch was Wirtschaftspolitik angeht, euroskeptisch, skeptisch im Hinblick auf internationale Organisationen, skeptisch im Hinblick auf Kompromisse, skeptisch im Hinblick auf großstädtische Lebensformen, das spielt auch eine ganz große Rolle. Das ist unglaublich einfach als Abwehr, aber so etwas wie ein gemeinsamer Konflikt, in dem man sich ja über Dinge streiten kann, das ist in den westlichen Demokratien so gut wie verschwunden. Ich habe mich sehr intensiv beschäftigt für unterschiedliche Dinge, auch für frühere Bücher, die ich geschrieben habe, mit chinesischen Sozialphilosophien, die auf
Er
einer
kommt dir auch ein
konfuzianischen
wenig vor im Buch.
Ebene diskutiert haben. Und also mein Lieblingsautor ist da, weil natürlich die Quellen auch gut erschließbar sind. Er hat auf Englisch zum Teil geschrieben, manches ist auf Deutsch übersetzt. Also mein Chinesisch ist nicht so toll. Also Chinesisch kann ich natürlich nicht lesen. Das ist Zhao Tingyang, wo sozusagen die Chinesen früher noch so diesen Diskurs mitgemacht haben. Wir sind kulturell eigentlich nicht für die Demokratie oder noch nicht so weit oder irgendwie sowas. Inzwischen sagen die, ihr müsst in der Demokratie Probleme lösen, die man ohne Demokratie nicht hätte. Nämlich zum Beispiel, dass in der Öffentlichkeit gegengeredet wird, dass es öffentliche Kritik gibt, dass es keine meritokratischen Positionen gibt. Das haben wir alles nicht. Wir können sozusagen das viel zentraler steuern. Ich meine, die chinesische KP hat mehr Mitglieder als die Bundesrepublik Deutschland Einwohner. Das heißt, zentrale Steuerung ist da durchaus dann möglich, aber mit großen Freiheitsverlusten und natürlich, ich würde sagen, in the long run weniger Kreativität für die Gesellschaft. Das heißt, es steht im Moment wirklich die Demokratie auf dem Spiel, ob wir in der Lage sind, zivilisiert über Alternativen zu diskutieren. Alles, was wir jetzt in dem Gespräch besprochen haben, weist darauf hin, dass das genau immer schwerer geworden, immer schwieriger geworden ist. Und ich würde sagen, nicht nur auf der rechten Seite.
Nee, das Problem begegnet mir ja auf allen politischen Seiten. Jeden Tag, wenn ich Twitter aufmache. Es ist unmöglich.
Und Twitter bildet jetzt die Gesellschaft Gott sei Dank nicht im Ganzen ab, muss
Nein,
ich
das wollte
sagen.
ich
Ne?
auch damit nicht sagen, aber
Schon klar, ja.
es ist ja der politische Diskurs unter einem Brennglas, muss man ja
Das
so mal
stimmt,
sagen.
das
Ja.
stimmt.
Twitter ist der politische Diskurs unter einem Brennglas. Und wenn der schon auf Twitter dermaßen fernab von Gut und Böse ist, er ist auch im normalen Leben mittlerweile nicht mehr so schön. Ja, also ich unterhalte mich grundsätzlich ungern über Politik im privaten Raum.
Ja, mache ich auch nicht mehr.
Und das ist eine Entwicklung, die erst in den letzten 10 Jahren so geworden ist. Und das zeigt mir, dass sich was verändert hat. Und ich finde es nicht gut, ja.
Das stimmt. Also es geht ja gar nicht darum, dass man sozusagen von einem Gesprächspartner oder Partnerin immer sozusagen ein Ja bekommt. Ja, darum geht es ja gar nicht. Man darf ja durchaus streiten, aber dieses Gefühl habe ich bisweilen auch in vielen Zusammenhängen, dass ich es manchmal vermeide, bestimmte Thesen zu vertreten, weil ich gar nicht weiß, ob man darüber kontrovers diskutieren kann. Also wohlgemerkt, kontrovers diskutieren kann. Ja, hier geht ja nicht darum, einer Meinung zu sein. Es
Nee.
wäre eine langweilige Welt, wenn das so wäre, sondern ob man überhaupt diskutieren kann. Das ist das Entscheidende. Also logisch gesehen würde man sagen, es gibt eine Binarität von Positionen. Kann man über die reden? Oder ist diese Binarität sozusagen selber schon in Frage gestellt, so dass man sich dem entzieht? Ich würde ja dann aus logischen Gründen sagen, kann man eigentlich noch über Drittes nachdenken? Ja, wer heute über rechts und links oder über schwarz und weiß oder über groß und klein, oder all diese Unterscheidungen nachdenkt, müsste vielleicht darüber nachdenken, ob es nicht auch dritte Positionen gibt, mit denen man dann etwas ganz anderes sieht. Dafür schreibe ich übrigens Bücher. Das ist das, was sozusagen mein Leben zusammenhält.
Sehr. Gut, also du kritisierst halt auch in deinem Buch aktuell also diese großen Gesten und plädierst für ein Programm der kleinen Schritte. Was heißt denn kleine Schritte?
Das hört sich doof an, ich weiß, also, und ich weiß natürlich auch, also selbstironisch, dass das Buch auch eine große Geste ist, natürlich, ne? Man kann nicht 220
Ja, wie
Seiten
das mit
schreiben,
Büchern so ist von Soziologen.
ohne das zu tun. Das ist mir schon klar. Das mit den kleinen Schritten, das habe ich öfter auch früher schon mal gesagt. Also, wogegen ich mich ja wehre, das habe ich ja ganz am Anfang gehabt, das ist der Diskurs, der sagt, wir müssen sozusagen, da wir wenig Zeit haben, alles sofort ändern. Also disruptive Veränderung. Und wenn man die Engagierten hört, übrigens sind es oft Engagierte, die mit Beamtenstellen an Universitäten alles kennen, nur keine Disruption in ihren eigenen Leben, dann wundere ich mich, dass man solche naiven Sätze sagen kann. Kleine Schritte heißt für mich nicht unbedeutende Kleinigkeiten, sondern das heißt, sich in der Gesellschaft empirisch mal umzugucken, was ich durchaus getan habe, an welchen Stellen in der Gesellschaft, wenn wir etwa das Klimathema nehmen, bereits an diesen Dingen gearbeitet wird. Also wenn man sich Unternehmen, kleine Unternehmen anguckt, die an der Energiewende anders arbeiten, als wir das öffentlich diskutieren, nämlich zum Beispiel, ich nehme nur ein Beispiel hier aus München, kenne ich persönlich, an Speichertechnologien arbeiten, die Ökostrom speichern können und die gleichzeitig eine Software mit selber entwickeln, in denen sie diesen Strom, der dort gespeichert ist, in dem Moment auf den Markt bringen für große, nicht für Endverbraucher, sondern für große Unternehmen, in denen er ökonomisch dann auch noch bezahlbar ist und gewissermaßen sowohl die Volatilität von Wind und Sonne als auch die Volatilität des Marktes zusammendenkt und dann zum Beispiel große Produktionsbetriebe tatsächlich mit CO2-neutralem Strom versorgen kann. Das sind kleine Schritte, an denen man das mal an bestimmten Stellen ausprobiert. Hört sich wahnsinnig kompliziert an, ist es auch. Ich kann das auch nur so wiedergeben. Die Software kann ich nicht schreiben und die Speichertechnologie kann ich auch nicht entwickeln. Aber ich kann sozusagen sehen, dass da Akteure sind, die etwas tun. Ich bin sehr engagiert in der Bayerischen Architektenkammer. Ich mache da so, bin da in so einem Beirat, in dem wir über Urbanität und sowas nachdenken. Und wenn ich so sehe, was das sozusagen bei den Architektinnen und Architekten, der Bausektor ist für die ökologischen Fragen ganz, ganz besonders wichtig, wie die sozusagen in konkreten Fragen die ökonomische Machbarkeit und die ökologische Machbarkeit zusammendenken, weil sie wissen, dass es sich um Dinge handelt, die man ja jetzt baut und die noch lange rumstehen. Das Tolle an Architektur ist ja, dass es Dinge sind, die lange rumstehen und die sozusagen lange eine Wirkung haben, dann sind da Leute, vor allem aus der jungen Generation, aber nicht nur, die sich da wirklich engagieren und was machen. Ich bin im Hochschulrat von zwei unterschiedlichen Universitäten, die beide sich Gedanken darüber machen, ob eigentlich der Hochschulbetrieb CO2-neutral gemacht werden kann. Ja, das ist eine technische Universität in Nordrhein-Westfalen und meine eigene Universität hier in Bayern, wo diese Diskussionen tatsächlich nicht nur akademisch geführt werden, sondern ganz, konkret, das muss man sich mal konkret angucken, wie sowas passiert und so weiter und so weiter. Das sind kleine Schritte. Also das sind sozusagen Schritte, an denen man sehen kann, dass man das nicht über die großen disruptiven Sätze machen kann, sondern dass man das in Situationen machen kann, in denen die Strukturen, mit denen wir zu tun haben, schon da sind. Das muss auf Märkten funktionieren, die jetzt schon da sind. Das muss mit technischen Möglichkeiten funktionieren, die jetzt schon da sind. Wenn man so manche Politiker reden hört, dann hört sich das manchmal an, wie man am Ende des Zweiten Weltkrieges auf die Wunderwaffe gewartet hat. Ja,
Ja,
wenn die endlich
FDP
da ist, wird
und
alles
Grüne
gut. Es
teilweise,
ist
also
natürlich
ja.
total naiv. Man muss mit den Dingen arbeiten, die jetzt da sind. Und da passiert mehr, als man so denkt. Aber das sind alles Beispiele, mit denen man keine großen Schlagzeilen machen kann und die man auch empirisch kennen muss. Also vielleicht braucht man da auch eine gewisse Kompetenz, um solche Dinge auch zu finden. Das ist das, was ich gewissermaßen mit solchen Publikationen versuche zu beschreiben. Ich bin nicht der, der das umsetzen kann. Also ich bin weder Techniker noch Ingenieur noch Ökonom, aber als Soziologe vielleicht jemand, der die Wechselseitigkeiten dieser unterschiedlichen Teile der Gesellschaft ein bisschen beschreiben kann.
Also die Kritik an der großen Geste mit einer großen Geste in Buchform. Was mir übrigens
Zumindest
auch,
ist es keine, die Disruption verlangt. Das ist doch schon mal.
das ist korrekt. Was mir übrigens aufgefallen ist, dass alle deine Bücherlayouts weißer Grund mit grüner Schrift sind. Also nicht alle, aber alle bei CH Beck Verlag.
Alle bei CH Beck, das ist eine Pfadabhängigkeit, die entstanden ist. Das erste
Ah,
war, das erste, das ich bei CH Beck gemacht
Wiedererkennungswert
habe,
wahrscheinlich.
war das Digitalisierungsbuch Muster. Das hatte das und Dann haben die daraus jetzt gewissermaßen eine Art von Kontinuität gemacht. Eigentlich ist Grün nicht meine Farbe. Ich habe es eher mit Schwarz, mit allem, aber das sieht natürlich ganz gut aus, als wäre da ein Plan dahinter. Ist
Ja,
aber
ja.
gar nicht. Ne? Also ich behaupte ja, dass Evolution eine viel größere Rolle spielt bisweilen als disruptive Planung. Und auch das gilt auch für die Farbe der Buchdeckel.
Vielleicht gibt es ja irgendwann mal Schwarz-Grün und dann gibt es
Schauen
ein
wir mal.
Buch mit schwarz-grünem Layout.
Wir werden sehen.
Okay, hast du denn sonst noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Eine Botschaft. Also das ist immer, das ist ja das Interessante mit den Botschaften. Wenn so Botschaften in einen Satz passen, dann sind sie meistens schon falsch. Ja, wir haben ja jetzt lange geredet und ich finde eigentlich, also die Hauptbotschaft ist, glaube ich, aus zu einfachen Unterscheidungen rauszukommen. Also wer genau weiß, was richtig und genau weiß, was falsch ist, liegt meistens falsch. Also das ist das, was ich logisch gerade meinte, dass die Figur des Dritten eine sehr große Rolle spielt. Das heißt nicht, das ist der goldene Mittelweg oder so. Das ist gar nicht damit gemeint, sondern ich habe es im Politischen gerade gesagt, sind sozusagen die Unterscheidungen, die wir in den großen Parteien kennen, noch die, die wir brauchen? Wahrscheinlich nicht. Das ist die Botschaft, da mal ein bisschen aus den eigenen Denkungsarten rauszukommen. Abweichung ist das, was Kybernetiker für das halten, was Entwicklung und Innovation ermöglicht.
Sehr gut, Armin. Es war mir wieder mal eine Freude und ich freue mich schon auf das nächste Werk. Bin gespannt. Bis dann. Tschüss, tschüss.
Vielen Dank. Danke dir.
Zum Abschluss wünsche ich euch an dieser Stelle natürlich einen wundervollen Montag, eine wunderschöne Woche. Ich werde selber diese Woche noch Gespräche führen und versuchen, mich wirklich intensiv auf den Bangladesch-Monolog vorzubereiten, damit ich euch das Land, seine Leute und seine Geschichte und die Hintergründe von den Protesten, die eine zunehmend autokratische Regierungschefin zur Flucht gezwungen haben, näher bringen kann. Und ich hoffe mal, dass Bangladesch friedlich bleibt und dass es sich zum Positiven entwickelt. Das können wir alle immer nur hoffen, wenn es solche doch eher demokratischen Bewegungen gibt, die korrupte und autokratische Führer in die Knie zwingen und in dem Fall sogar in die Flucht. Aber die historische Erfahrung in den letzten 20 Jahren zeigt, dass zum Beispiel auch beim arabischen Frühling am Ende nicht zwangsweise nur Positives standen. Manchmal wurden die Proteste blutig niedergeschlagen, manchmal haben die Falschen am Ende dann die Macht übernommen und manchmal ist es sogar noch schlimmer geworden, als es vorher war. Also hoffen wir für Bangladesch jetzt erstmal das Allerallerbeste und hoffen wir, dass es friedlich und unblutig bleibt. Im Großen und Ganzen. Auch da bin ich, wie gesagt, noch bei der Vorbereitung und suche noch Quellen. Es gibt Berichte. Vereinzelt habe ich davon in wirklich vereinzelt zuverlässigen Quellen gelesen, dass es Übergriffe auf die Minderheit der Hindus in Bangladesch gibt. Und zwar Ausschreitungen wirklich von Formen Gewaltanwendung, Zerstörung, Plünderung. Vereinzelt, nicht massenhaft. Und ich weiß ganz genau, dass es vor allem bei Twitter jede Menge Videos von wirklich brutalen Morden unter anderem und von Vergewaltigungen und so. Davon habe ich bisher keine zuverlässigen Quellen gefunden. Ganz wichtig, zuverlässige Quellen. Es gibt, und das kann ich definitiv nachvollziehen, es gibt eine Reihe von Desinformationen und versuchter Fake News, die die Stimmung gegen Bangladesch und die dortige muslimische Mehrheit aufbringen wollen, indem wirklich Desinformation betrieben wird. Das kommt sicherlich von Seiten auch Indiens beziehungsweise der dortigen populistisch-nationalistischen hinduistischen Bewegung. Das bedeutet nicht, dass es diese Ausschreitung in Bangladesch nicht gab. Ich suche, wie gesagt, zur Vorbereitung vernünftige Quellen, aber nicht auf alles reinfallen, was es bei Twitter gibt. Es ist wirklich ganz, ganz gefährlich. Ich bin die allererste, die auch darüber berichtet, wenn es Übergriffe auf Minderheiten gab. Und ich habe diese Berichte auf Twitter gesehen und habe immer gewartet, dass es eine zuverlässige Berichterstattung in Medien gibt, von denen ich weiß, dass sie nicht in gewisser Art und Weise auch, sagen wir es mal so, gesteuert sind, sondern eher unabhängig sind. Und bisher habe ich wirklich wenig unabhängige Quellen gefunden, die das bestätigen, geschweige denn diese Form, die auf Twitter dargestellt wurde. Also so eine Art Pogrom hat es nicht gegeben. Also jedenfalls nicht in der Form, dass es sich medial irgendwo finden lässt. In Quellen, die zuverlässig sind und die nicht eher so auf dem Niveau der Bild-Zeitung sind. Aber wie gesagt, ich bereite mich ordnungsgemäß vor. Ich will nur, das gilt halt für alles, was Twitter aktuell ist. Es ist wirklich schlimm. Also wenn ihr selber dazu keine zuverlässigen Berichte findet, in Quellen, denen ihr auch Glauben schenkt, generell bei Themen immer skeptischen Abstand selber denken und euch nicht zwangsweise auf alles verlassen, selbst wenn da Journalist steht. Immer auch selber denken, hinterfragen. Und das meine ich jetzt nicht in Richtung Verschwörungstheorie oder so, sondern in der Welt, in der wir leben, ist es immer besser, selber nochmal eine zweite Quelle zu checken, als sich darauf zu verlassen, was irgendjemand bei Twitter schreibt, auch wenn da irgendwie Journalist drüber steht. Bestes Beispiel ist News, ja. Insofern, also zu dem Thema nochmal kurz, eine kleine Exkursion sozusagen von mir und eine kleine Warnung im Umgang mit sozialen Medien, vor allem mit Twitter und den Leuten, die da unterwegs sind. Und ein kleiner Ausblick darauf, was ansteht nächste Woche, monologtechnisch und sonst, ja. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Dann werdet ihr nächsten Monat Teil des Superpacks. Das geht über Steady, PayPal, Überweisung und meine allseits beliebte Wunschliste, die weiterhin voller Bücher ist, die ich alle gerne hätte. Und die vielleicht dann irgendwann hier Thema sind in meinem wunderbaren Podcast. Ich wünsche euch natürlich auch an der Stelle nochmal zum Ende einen wunderschönen Montag, einen wunderschönen Start in die Woche. Gebt mir Feedback für diese Folge, teilt und liked sie, würde mich auch sehr, sehr freuen. Ist auch eine Form der Unterstützung. Und wir hören uns. Bis bald.